Die Predigt Die Identifikation von Christus in allen Zeitaltern wurde am Donnerstag, dem 9.04.1964 in Birmingham, Alabama gepredigt. Übersetzt wurde diese von Klaus Konrad. Ich betrachte es als ein großes Vorrecht, heute Abend hier zu sein. Es ist das erste Mal, dass ich in dieser schönen Stadt Birmingham bin. Oh, ich wollte schon oft kommen. Aber es scheint so, als ob es funktioniert und der Herr hat seine eigenen festen Zeiten für Dinge. Und so hat er es gefügt. Wir sind dankbar für diese Zeit und für diese feinen Sponsoren. Und heute Abend ist wir haben eine Art Einführungsabend. Und wisst ihr, wenn man in einem Gebäude wie diesem ist, wo es nicht für Gottesdienste genutzt wurde, nehme ich an, ich verstehe, dass es ein Waffenarsenal ist. Wahrscheinlich wird dort nur geübt und gespielt und so weiter. Es ist nicht so, als käme man in eine Gemeinde, wo ich glaube, dass man in der Gemeinde den Geist Gottes hat, der da ist, und es scheint einfach ein heiliges Gefühl zu sein. Aber wenn man an einen Ort kommt, an dem es Vergnügungen gibt und manchmal auch ein bisschen Geplänkel, dann scheint es für eine Weile schwer zu sein, anzufangen, bis wir uns miteinander vertraut gemacht haben. Und dann, da wir uns alle fremd sind, einer für den anderen, ist es irgendwie, nun, wir schauen und wundern uns, aber wenn wir versuchen, das so schnell wie möglich loszuwerden, und denkt einfach daran, wir sind hier, um den Herrn Jesus zu dienen. Wir sind hier, um zu tun, was wir können, alles, was wir können, um sein Königreich zu fördern. Und ich setze meine Bemühungen fort. Und ich kann es nicht alleine tun. Es wird eure Hilfe brauchen, mit meiner Hilfe und mit Gottes Hilfe. Und mit ihm werden wir in der Lage sein, die Herrlichkeit Gottes herabkommen zu sehen und uns zu besuchen. Und das ist es, was wir uns wünschen. Das ist es, was wir hier wollen, eine Heimsuchung von Gott. Nun sind wir nicht viele an der Zahl und wir haben keine allzu großen Menschenmengen. Wir bleiben nicht sehr lange. Und noch etwas, meine Botschaft richtet sich hauptsächlich an die Leute mit dem vollen Evangelium. Es ist auf deren Basis, obwohl jeder kommt. Wir beten für die Kranken und wir erheben nicht den Anspruch, ein Heiler zu sein oder dass jemand irgendjemanden heilen kann. Wir glauben, dass es nur einen Heiler gibt, das ist Gott. Aber wir glauben, dass er den Menschen dazu bestimmt hat, für die Kranken zu beten, und das tun wir. Wir beten für die Kranken. Und der Herr war uns gnädig, unsere Gebete zu erhören, so viele Male. Und wir auf der ganzen Welt haben wir gesehen, einfach tausende mal tausende von Menschen verkrüppelt, geplagt, blind, lahm, hinkend, geheilt. Und wir glauben einfach, dass er ist verwundet um unserer Übertretungen willen, durch seine Striemen sind wir geheilt. Und wir glauben, dass das der Nutzen, das Vorrecht der Gläubigen ist. Nun ist es nicht für Ungläubige. Die Leute sagen, nun, ich glaube nicht, dass das passieren kann. Nun, es wird niemals mit ihnen geschehen. Das, seht es einfach ein, es wird ihnen nie widerfahren. Aber denen, die glauben, wird es zuteil, denn es ist nur für Gläubige. Nun macht uns das nicht zum Heiler, genauso wenig wie uns das Predigen von Erlösung zum Retter macht. Wir wissen, dass es einen Heiler und einen Retter gibt, und das ist ein und dieselbe Person, Jesus Christus. Wir sind hier, um ihn vor den Menschen zu verherrlichen. Nun, eine Erweckung ist nicht gerade das Hinzufügen neuer Mitglieder zur Gemeinde. Eine Erweckung ist die Wiederbelebung dessen, was man schon hat. Und manchmal habe ich mich gefragt, wozu eine Erweckung da ist. Das hört sich vielleicht etwas seltsam an für einen Fremden, der das sagt. Aber ich stand eines Tages am Ufer des Michigansees. Ich beobachtete die Wellen, wie sie hereinkamen und wieder hinausgingen und wie sie sprangen. Oh, es war ein heftiger Wind, der da wehte. Und die Wellen schossen weit in die Luft und wühlten auf und ab und rollten rein und kamen wieder raus und rollten wieder rein. Ich dachte, meine Güte, was für eine Erweckung. Aber wisst ihr, es ist nicht mehr Wasser in dem See, als wenn er ganz normal und ruhig ist. Das ist richtig. Es hat genau die gleiche Menge Wasser, seht ihr? Dann frage ich mich, warum ist der See so aufgewühlt? Genauso wie wir bei einer Erweckung aufgewühlt werden. Wir werden aufgewühlt. Aber weißt du, was das mit dem See macht? Es reinigt ihn. Es spült den ganzen Müll am Ufer weg. Deshalb brauchen wir also eine Erweckung. All den Unglauben und die Dinge von uns wegbekommen, damit wir klarer sehen können, was Gott für uns will. Das ist es, was wir dieses Mal erwarten, eine Erweckung unter den Menschen. Nun, mein Unterstützer, Bruder Örschan, diese Brüder hier und wahrscheinlich einige, die da draußen sitzen. Sie sind Diener Gottes, genau wie ich und alle anderen Diener. Und das, Jesus sagte einmal, das Himmelreich gleicht einem Mann, der ein Netz nahm und zu dem See ging. Und als er das Netz auswarf, zog er es wieder heraus und er hatte alle Arten darin. Das Netz des Evangeliums fängt alle Arten von Fischen. Seht, einige von ihnen waren wahrscheinlich, sagen wir, Wassertiere. Einige waren Schlangen, einige Spinnen, einige Schildkröten und so weiter. Und einige von ihnen waren echte Fische. Also, wir wissen nicht, was wir mit dem Netz fangen. Wir catchen nur mit dem Netz. Und jetzt komme ich. Zwei Wadennetze reichen weiter als ein Wadennetz. Und ich komme, um mein Netz auszuwerfen. Das ist eine Wade. Wir nennen es, weiter oben im Norden, eine Wade. Und ich komme, um mein Netz mit ihren Netzen zu weben, euren Netzen. Und lasst uns hinauswerfen, soweit wir können. Und legen wir unsere Netze zusammen und unsere Herzen zusammen und unsere Bemühungen zusammen. Und lasst uns einziehen, um zu sehen, ob es ein paar Fische gibt, die der Meister gebrauchen kann. Und er ist derjenige, der das beurteilt. Wir wissen es nicht. Für uns sehen sie alle gleich aus. Sie sind nur im Netz gefangen. Aber Gott weiß, wer sie sind und kannte sie von Anfang an. Wir sind also nur Wadenwerfer. Wir sind keine Richter, um zu beurteilen, wer ist und wer nicht ist. Wir sind nur Wadenwerfer. Also bin ich hier, um euch zu helfen. Und jetzt in dieser Woche betet, setzt euch ans Telefon, ruft jemanden an und ladet ihn in die Gemeinde ein, in das Waffenarsenal hier. Wir haben nur eine kurze Zeit. Nervös, es macht die Leute nervös, wenn man gerade in der Zeit, in der man sich bekannt macht und die Leute sich niederlassen, man dann woanders hingehen muss. Ich habe mich manchmal gefragt, ob ich nicht eines Tages ein Zelt haben könnte und in eine große Stadt wie diese kommen und es aufstellen könnte, sodass wir mehrere Wochen bleiben könnten und ein Pastorentreffen an einem Morgen haben und alle Pastoren treffen und die Sache besprechen. Und ich vertraue darauf, dass der Herr unsere Bemühungen in dieser Woche segnen wird. Ich vertraue darauf, dass es hier keine einzige Pritsche oder einen Rollstuhl mehr gibt oder eine kranke Person mit einem Herzleiden, TBC, Krebs, sondern dass der Herr Jesus heilen wird. Ich werde beten. Ich besuche nicht sehr oft, weil, ihr wisst schon, diese Art des Dienstes. Es ist nicht so, dass ich nicht besuchen will, aber ich kann nicht gleichzeitig Gott und den Menschen dienen. Ich muss für mich bleiben und beten, und das werde ich für dich tun. Und ihr macht den anderen Teil, indem ihr die Leute zusammenbringt und die Kranken und Bedrängten bringt und für mich betet. Jeder von euch betet für mich. So werden wir den Sieg erringen. Nun, um die Grundlage für das zu legen, was wir zu tun versuchen. Wir, erstens vertreten wir keine Konfession, nichts gegen eine Konfession, aber wir vertreten einfach keine. Ich war ordiniert, ein missionarischer Baptist. Und dann habe ich meine Mitgliedskarte aufgegeben, nicht die Gemeinschaft mit meinen Brüdern, nur damit ich nicht unter irgendwelchen Gruppen vertreten bin. Ich bin zu den Pfingstlern übergetreten, als ich zum Gebet für die Kranken ging und dazu beauftragt wurde. Ich komme rüber zu den Pfingstlern und finde heraus, dass ich dachte, es gäbe nur eine Gruppe von ihnen. Aber ich finde heraus, dass es dort viele Gruppen gibt, genauso wie bei den Baptisten, verschiedene Gruppen. Also sah ich, dass sie sich stritten. Und sie haben sich bei den Baptisten gestritten, über dies und das andere. Also habe ich sie sich einfach aufregen lassen. Und ich versuche, die Arme um alle zu legen und zu sagen, wir sind alle Brüder. Lasst uns einfach dem Herrn dienen. Und den kleinen Einfluss, den ich habe, lege ich nicht auf eine bestimmte Konfession, nur auf Christus. Und wir versuchen, ihm auf diese Weise zu dienen. Jeder ist eingeladen, ganz egal. Jeder ist willkommen. Solange man sich benimmt und ordentlich ist, ist man so willkommen wie nur möglich. Eine andere Sache ist unser System, für die Kranken zu beten. Jeden Tag betet Bruder Borders oder Terry oder Bruder Softman oder Billy Paul oder... Normalerweise ist es Billy Paul. Das ist sein Job. Und wenn er nicht kommen kann, verteilt einer dieser anderen Männer jeden Tag Gebetskarten. Das machen sie. Kommen runter, nehmen die Gebetskarten, 100 Stück, und mischen sie alle direkt vor ihren Augen und geben dann den Leuten die Karten, die eine haben wollen. Das machen sie jetzt jeden Tag, so ist das. Als wir damals angefangen haben, haben wir festgestellt, dass man Gebetskarten haben muss. Es ist keine Arena, in der man sich gegenseitig über den Haufen schießt. Es ist eine, man muss es in Ordnung haben. Und dann haben wir jemanden gefunden, der versucht hat, Gebetskarten zu verkaufen und den Leuten garantiert hat, dass sie auf die Plattform kommen. Und das mussten wir unterbinden. Und dann habe ich meinen eigenen Sohn darauf angesetzt, weil ich wusste, dass er keine verkaufen würde. Dann kam der Gedanke auf, gib mir eine bestimmte Gebetskarte. Wo wirst du anfangen, für sie zu beten heute Abend? Und dann werde ich werde beten. Ich will diese Gebetskarte. Nun, damit der Junge sicher ist, dass er nicht weiß, wo die Gebetsreihe beginnt, mischt er die Karten und gibt sie ihnen dann. Er weiß nicht, welche er euch gibt. Er gibt euch einfach eine Gebetskarte. Einer bekommt vielleicht die Nummer 1, ein anderer die 50 und so weiter. Und dann das Doppelte zurück. Ich komme eines Abends hierher und niemand und ich selbst weiß nicht, wo ich anfange, die Gebetskarten zu rufen. Vielleicht fange ich bei einem an, vielleicht bei 25. Vielleicht fange ich bei 75 oder 100 an und arbeite rückwärts, 16 und gehe vorwärts und dann rückwärts. Jeder, der schon einmal in einer Versammlung war, weiß, dass wir das so machen. Einfach hin und her, egal wo. Und das jeden Tag. Zuerst gehen wir runter und verteilen alle Gebetskarten am ersten Tag. Dann kommen irgendwelche Neulinge rein, die bekommen keine Gebetskarte. Dann war das erledigt. Sie haben während des Treffens nicht für sich beten lassen. Aber jetzt verteilen wir sie jeden Tag, so dass jeder, der eine Gebetskarte möchte, eine bekommen kann. Vielleicht schaffen wir es eines Abends nicht, alle zu erreichen. Aber halten Sie Ihre Karte fest. Wir werden es schaffen, bevor wir gehen. Nun, aber es gibt viele, viele Geheilte draußen im Publikum, viel mehr als hier auf der Plattform geheilt werden. Es ist Ihr Glaube, der die Heilung bewirkt. Es ist nicht unser Gebet. Unser Gebet wird helfen, daran gibt es keinen Zweifel. Wenn wir alle zusammenkommen und für dich beten, wird es helfen. Und dann am Sonntagnachmittag, so der Herr will, werden wir für jeden Einzelnen beten, ihre Gebetskarten entgegennehmen und für alle beten. Oder vielleicht am Samstagabend, einen, je nachdem, wer von den Brüdern will, dass wir es tun. Und jetzt wollen wir das sagen, damit ihr es versteht. Der Grund, warum ich diese Gebetsreihe ausgesetzt habe, ist, um jede Person zu erreichen, weil mein Prinzip, mein Ziel dieses ist, dass die Menschen Christus als ihren Heiler annehmen, ohne dass ihnen jemand die Hände auflegt. Gewöhnlich nimmt man einen Evangelisten, der in die Stadt kommt. Nun, er ist alles in der Gemeinde. Wenn er geht, schaut die Gemeinde manchmal auf ihren Pastor und sagt, nun, was ist mit meinem Pastor? Ich möchte, dass ihr wisst, dass euer Pastor ein gottesfürchtiger Mann ist. Und ich möchte, dass ihr Respekt habt und wisst, dass dieser Mann genauso ordiniert ist, für die Kranken zu beten, wie jeder andere ordiniert ist. Und wir wollen, dass ihr und durch unser Ziel ist übrigens hauptsächlich, dass ihr die Gegenwart von Jesus Christus seht und wisst, dass er hier ist. Und dann, während ihr in seiner Gegenwart seid, nehmt ihn einfach als euren Retter und euren Heiler an. Wenn du nicht gerettet bist, nimm ihn als Retter an. Wenn du gerettet, aber nicht geheilt bist, dann nimm ihn als deinen Heiler an. Dann kann niemand sagen, Bruder so und so hat mir die Hände aufgelegt. Nein, du hast die Hand auf ihn gelegt. Das ist die Hauptsache. Ich möchte, dass ihr das immer im Hinterkopf behaltet. Es geht darum, dass du ihm die Hand gibst, ihn berührst. Und die Bibel sagt, er ist der Hohepriester, den das Gefühl unserer Gebrechen berühren kann. Und jetzt erinnere dich daran, dass du ihn berührst. Nicht, der Pastor hat das Recht, die Hände aufzulegen. Legt. Nicht nur der Pastor, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Nur die Gläubigen, jeder, der den Kranken die Hände auflegt, hat das Recht, das zu tun. Es ist eine Identifikation mit der Person im Gebet. Genauso wie man im Glauben die Hände auf Christus legt und sich mit seinem Opfer identifiziert. Denkt also daran, wenn die Woche weitergeht und betet aufrichtig. Nun, ich denke, das war's dann wohl. Und dann versuchen wir jeden Abend so früh wie möglich rauszugehen. Wir fangen jetzt um 25 Minuten vor 9 an, nach meiner Uhr. Und wenn der Herr will, wollen wir jeden Abend um 9:30 raus sein oder vielleicht früher, sodass ihr genügend Zeit habt, zu euren Häusern zu gehen und zurückzukommen. Wenn man nicht für euch betet oder es in der ersten Nacht nicht mitbekommt, mein Dienst mag euch ein wenig fremd sein. Aber wenn es seltsam ist, dann werft es nicht einfach beiseite. Setzt euch hin und denkt darüber nach. Nehmt die Bibel zur Hand. Ich glaube, dass Gott Dinge tun kann, die er hier in der Bibel nicht geschrieben hat. Aber ich will, dass er, wenn er sich an das hält, was er hier geschrieben hat, bin ich damit zufrieden. Denn wir leben in den Tagen allerlei seltsamer Dinge, Ismen, die nicht biblisch sind. Aber ihr wisst schon, in den Tagen Noahs. Jesus sagte, wie es in den Tagen Noahs war. Ihr wisst, dass die Menschen damals vielleicht Boote gebaut haben, ob sie nun von Gott konstruiert waren oder nicht. Aber sie schwammen nicht, als die Zeit zum Schwimmen kam. Ich möchte also, dass die Botschaft von Gott mit der Schrift aufgebaut ist, eine biblische Botschaft. Und genau das ist es, alles mit der Schrift. Es ist, so spricht der Herr. Und es muss stehen, denn es ist nicht mein Wort, das in Frage gestellt wird, es wird sein Wort sein, das in Frage gestellt wird. Bringt es aus der Heiligen Schrift. Und wir befinden uns in einer sich verändernden Dispensation, Epoche. Wir verändern uns gerade. Und bei jeder Veränderung, so wie man ein Gebäude baut, kommt man an die Ecke, muss man die Kurve kriegen. Es ist seltsam. Alle wollen immer geradeaus weiterlaufen. Dann hätte man nur eine große Wand. Aber wir bauen ein Gebäude und wir werden an Ecken kommen und diese Ecken muss man machen. Wie Bruder Don Price es so schön gesagt hat, er hat es vor nicht allzu langer Zeit so schön gesagt, an diesen Veränderungen ist es, wo der Ärger kommt, es ist schwer, diese Ecke zu machen, die Ecke zu schneiden und sie richtig zu machen. Kurz bevor wir das Wort lesen, jeden Abend ist Bruder Borders der Feldleiter und er spricht auch auf der Plattform. Und Dr. Lee Vale ist hier irgendwo. Ich glaube, er ist hierher gekommen. Er ist mir in Kentucky begegnet, er fuhr 30 Meilen pro Stunde und beschädigte einen anderen fort. Und so bin ich hergekommen und habe ihn getroffen. Und er ist der Öffentlichkeitsbeauftragte. Er wird, denke ich, irgendwo auf dem Treffen sprechen, an irgendeinem Tag. Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt oder so, dann fragt Bruder Vale. Er wird euch bei diesen Fragen helfen können. In Ordnung. Nun, da wir... Leere Stelle auf dem Band. Bevor wir das Wort Gottes lesen, ist es Brauch, dass wir stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Wir stehen, wenn wir die Nationalhymne spielen und das Gelöbnis der Treue ablegen. Warum sollten wir nicht stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen? Ich werde heute Abend aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs lesen, beginnend mit dem ersten Vers. Lasset die brüderliche Liebe walten. Seid nicht vergesslich, Fremde zu bewirten. Denn dadurch haben einige unbewusst Engel bewirtet. Gedenket derer, die in Gebundenheit sind, als ob ihr mit ihnen verbunden wäret. Und derer, die Unglück leiden, als ob ihr selbst auch im Leibe wäret. Die Ehe sei bei allen ehrenhaft und das Bett unbefleckt. Hure aber und Ehebrecher wird Gott richten. Lasset eure Gespräche ohne Begehrlichkeit sein und seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn er hat gesagt, ich werde euch niemals verlassen und euch nicht aufgeben. Damit wir getrost sagen können, der Herr ist mein Helfer und ich fürchte nicht, was man mir antun wird. Gedenkt derer, die über euch herrschen, welche das Wort Gottes zu euch geredet haben, die dem Glauben folgen und das Ende ihrer Reden bedenken. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und für immer. Lasst uns einen Augenblick das Haupt neigen zum Gebet. Jetzt, wo wir unsere Häupter und Herzen gebeugt haben, frage ich mich, ob es heute Abend einige Bitten gibt, an die wir uns erinnern möchten. Würdet ihr einfach eure Hände zu Gott erheben und sagen, gedenke meiner, o Herr? Dankeschön. Unser himmlischer Vater, während wir uns deinem göttlichen Thron nähern, im allgenügsamen Namen des Herrn Jesus, der sagte, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird es euch gewährt werden. Und wir sind so dankbar für diese Verheißung, dass unser Glaube jetzt über alle Schatten des Zweifels hinausdrängt, weil wir wissen, dass wir durch den Glauben mit dem allmächtigen Gott persönlich sprechen. Denn es ist eine Verheißung. Und wieder heißt es, wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jetzt hat jeder von uns eine Bitte, Herr, wenn wir unsere Hände zu dir erheben. Du weißt, was in unseren Herzen und in unseren Händen ist. Und wir beten, dass du uns erhörst, Herr. Nicht, dass wir der Antwort würdig wären, sondern weil du versprochen hast, zu antworten. Du sagtest, du würdest sie erhören. Und ich weiß, dass du es tun wirst, denn du bist der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, und der Richter über alle Himmel und Erde. Und würdest du etwas sagen, dass du es nicht recht machen würdest? Fern sei es von Gott, so etwas zu tun. Was uns fehlt, ist unser Glaube, um es zu glauben. Und wir beten, Herr, dass diese Nacht unseren Glauben so anspornt und ihn so weit treibt, dass wir mit ihm gehen, Herr, jenseits des Verstehbaren. Dass wir nicht versuchen zu verstehen, wir werden einfach glauben. Und der Glaube ist die Substanz von Dingen, die wir hoffen, und der Beweis von Dingen, die wir nicht sehen oder beweisen können. Wir glauben es einfach und es, Gott wird es geschehen lassen. Und wir beten, Vater, dass die Engel Gottes an jeder Tür und an jeder Sitzreihe und an jedem Sitz stehen und die Sünder überführen, dass sie sich im Irrtum befinden und dass sie dann den Herrn Jesus annehmen. Und die ohne die Taufe mit dem Geist, möge der Heilige Geist fallen, während wir sprechen und während die Gegenwart Christi so real ist. Gewähre es, Herr. Wir beten, dass kein Schwacher unter uns sein wird. Möge jeder Mensch, der diese Türen betritt, Herr, so vom Glauben inspiriert sein, dass er geheilt wird, jeder Einzelne. Segne diese Prediger, Herr, diese Gemeinden im ganzen Land. Mögen sie durch diese große Anstrengung, die diese Leute unternommen haben, wir sind ein kleines Volk, aber dennoch, Herr, ein Volk, das aufrichtig ist und versucht, den Glauben zu bewahren, der den Heiligen einst übergeben wurde, inmitten der Dunkelheit. Möge eine altmodische Erweckung kommen, die überall in den Gemeinden ausbricht und hungrige Heilige beginnen zu schreien und Sünder, die als Heilige in das Reich Gottes geboren werden. Gewähre es, Herr, das ist unser Ziel. Das ist es, was in unseren Herzen ist. Wir versuchen, dies zu deiner Ehre zu tun, Herr, denn wir wissen, dass wir nicht mehr allzu lange zu bleiben haben. Wir sehen, wie die Erde wieder bebt und zittert, und das an einem Karfreitag, wie vor 1900 Jahren, an einem Karfreitag. Und du sagtest, es würde an verschiedenen Orten Erdbeben geben. Wir sehen alle Zeichen erscheinen und wir wissen, dass die Zeit nahe ist. So, Herr, wollen wir arbeiten, solange wir können, denn wenn das Leben vorbei ist, arbeiten wir nicht mehr. Und wir beten, himmlischer Vater, dass wir uns in dieser Zeit bemühen werden. Und wenn die Versammlung Geschichte ist, mögen wir das Gefühl haben, das Beste getan zu haben, was wir können. Gewähre es, Herr. Segne meine Brüder überall. Segne alle, die jetzt in die Versammlung kommen und alle, die sie hören werden. Denn wir bitten darum in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich danke dir, Bruder. Ich möchte heute Abend einen Text nehmen, wenn ich es so nennen darf, einen kleinen formellen Text, und der heißt, Jesus, der Christus vielmehr, ist in allen Zeitaltern identifiziert. Mit anderen Worten, die Identifikation von Christus in allen Zeitaltern. Denn in Hebräer 13,8 steht, er ist dasselbe gestern, heute und für immer. Und wir wollen sehen, wie er in vergangenen Zeiten war. Nun, wir reden so viel über ihn, und das ist es, was wir jetzt hier tun wollen, ist, über ihn zu reden. Und nun, wenn er dasselbe ist, gestern, heute und für immer, und wenn er gestern gesehen und erkannt wurde, warum dann nicht heute? Wenn er in den vergangenen Tagen gesehen und erkannt und identifiziert wurde, warum dann nicht auch heute? Wir finden diese große Person, von der niemand je etwas gehört hat, ohne dass sie wollen mehr über ihn herausfinden. Es gibt etwas über ihn, dieser Name von Jesus Christus. Es gibt nicht einen anderen Namen, nirgendwo, der die Menschen so anzieht. Es ist etwas an ihm. Ein Mensch ist, weiß, dass er aus dem Jenseits kommt. Und ein dunkler, schattenhafter Vorhang hängt zwischen ihm und dem, wo er war, bevor er hierher kam. Und er weiß, dass er hinter diesen Vorhang gehen muss. Und er will immer wissen, woher er kommt, was er ist und wohin er geht. Wir haben Millionen von Büchern, die über dieses Thema geschrieben worden sind, nehme ich an. Aber es gibt nur ein Buch und das ist von, das allein 66 Bände umfasst, das uns sagen kann, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen. Und das ist die Bibel. Es ist das Wort, das dir sagt, woher du kommst, wer du bist und wohin du gehst. So viele Menschen haben so viele verschiedene Vorstellungen von Christus und besonders in der heutigen Zeit, die wir jetzt haben. Wir haben einige, die ihn nur als einen großen Lehrer betrachten. Und das war er auch. Aber er war mehr als ein großer Lehrer, seht ihr? Er war es. Es gab nie einen Mann, der so redete wie er. Aber er war mehr als nur ein großer Lehrer. Aber das scheint eher eine große Philosophie unter vielen Gemeinden heute zu sein, ihn nur als einen Lehrer zu betrachten, der nie zuvor so gelehrt hat wie er. Er ist nur ein großer, wunderbarer, alter Historiker oder Lehrer aus vergangenen Tagen. Seine Lehre ist gut und man kann einen Teil davon glauben und einen Teil nicht. Aber er war ein ziemlicher Philosoph. Mit anderen Worten, sie betrachten ihn als etwas wie Konfuzius, einen chinesischen Philosophen, und von vor vielen hundert Jahren. Nun, er war mehr als ein Lehrer. Er ist mehr als das. Dann denken einige von ihm, dass er nur ein guter Mensch ist. Nun, er war ein guter Mensch. Er war der einzige gute Mensch, den wir je hatten. Er war es. Es musste einen guten Menschen geben, der für uns schlechte Menschen starb, um uns gut zu machen. Nicht durch unsere Verdienste, sondern durch das, was ein guter Mensch getan hat, der uns alle erlöst hat, seht ihr? Und wie töricht wäre es doch, nach dem einzigen Weg der Erlösung und dem einzigen Plan, der gemacht wurde, diesen dann abzulehnen. Das wäre doch ein Unding, den einzigen Weg, den einzigen Plan abzulehnen. Dieser ist von Gott, es ist Gottes Plan. Es gibt viele andere Pläne, aber Gott hat den einen Plan. Und dieser Plan ist durch Jesus Christus und ihn allein. Es ist nicht durch irgendein System, irgendein Erziehungssystem oder irgendein konfessionelles System oder irgendetwas. Er ist durch Jesus Christus und nur durch ihn. Das ist der ewige Plan Gottes durch ihn. Gott tut die Dinge immer auf eine bestimmte Art und Weise. Er ändert niemals seine Art, es zu tun. Jetzt erfahren wir, dass manche sagen, er war ein Prophet. Und ein Prophet war er auch. Aber er war mehr als ein Prophet. Er war ein Prophet plus. Es gab viele Propheten. Alle Propheten starben an der Pforte des Todes. Aber dieser Mann nahm die Schlüssel, Tod, Hölle, Grab, wie Simson die Tore von Gaza, nahm sie heraus, nahm den Stachel und den Tod selbst und verschlang im Sieg und stand am dritten Tag auf. Triumphierte, machte seine Gläubigen zu mehr als Eroberern. Es ist bereits besiegt. Es gibt nichts mehr zu tun, als geradewegs hineinzugehen mit dem Lied des Siegers in unseren Herzen. Er ist der große Triumphator. Und dieser große eine war mehr als ein Prophet. Nun, Propheten waren große Männer. Wir wissen das. Das Wort des Herrn kam zu den Propheten und es kommt zu ihnen und nur zu ihnen. Und wir finden heraus, dass das die Schrift ist, was sie sagt. Er tut nichts, wenn er es nicht zuerst seinen Dienern, den Propheten, sagt. Und sie waren große Männer. Aber dieser Mann war mehr als ein Prophet. Nun finden wir also heraus, viele Leute denken, dass er ein Organisator von Gemeinden war, war ein großer Mann mit einem großen Verstand und organisierte Gemeinden, wusste, wie man sie zusammenstellt. Ich hörte einen Pfarrer sprechen vor nicht allzu langer Zeit, der sagte, Jesus Christus hat die erste römische Gemeinde organisiert und er sollte wissen, wie man das macht. Nun, die Gemeinde ist nie organisiert worden und sie hat auch nie in Rom begonnen. Sie begann in Jerusalem am Pfingsttag und nicht in Nicäa in Rom. Und Jesus hat nie etwas organisiert. Er, das Einzige, was er tat, war zu rufen, man wird nicht zu Christus organisiert, man wird in das Reich Gottes geboren. Ich habe gerade meinen Geburtstag hinter mir, letzten Montag, und ich war 55 Jahre alt. Und ihr wisst, die Familie Branham hat mich nie gebeten, der Familie beizutreten. Ich wurde als Branham geboren. Und so sind wir Christen. Wir werden einfach als Christen geboren durch die Kraft der Auferstehung von Jesus Christus. Und wir sind Christen von Geburt an. Das macht uns zu neuen Geschöpfen. In unserer alten Natur könnten wir niemals Christen sein. Das ist der Grund, warum wir heute so viele haben, die sich Christen nennen und irgendein Leben führen. Sie haben nie diese Wiedergeburt erlebt, dieses Etwas, das einen verändert, die das Leben herausnimmt. Wie wenn man das Blut aus einem Menschen herauszieht, der eine bestimmte Blutgruppe hat und eine andere Blutgruppe in ihn hineinlegt. Es zieht das alte Leben aus dem Mann heraus und injiziert das Leben Christi in den Gläubigen. Und dann wird er eine neue Schöpfung. Er ist eine neue Kreatur. Nun ist das der einzige Weg, den wir je kennen werden und der alle Völker zufriedenstellen könnte. Wenn ich die Pfingstler heute Abend fragen würde, was sollte er ihrer Meinung nach sein? Sie würden sagen, er soll ein Pfingstler sein. Wenn ich die Vereinigten Brüder fragen würde, was er sein sollte, würden sie sagen, er war einer der Vereinigten Brüder. Wenn ich die Methodisten fragen würde, er war ein Methodist, die Baptisten und so weiter. Aber jetzt gibt es nur einen Weg, das zu erfüllen, und zwar auf biblische Weise. Wir wollen auf dieser Plattform immer genau mit der Schrift übereinstimmen. Wenn es nicht so ist, seid ihr verpflichtet, zu mir zu kommen und mich zu korrigieren. Also, es soll mit der Schrift übereinstimmen. Der einzige Weg zu wissen, was er heute ist, ist herauszufinden, was er war, seht ihr? Er sagte, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir herausfinden können, was er war, dann muss er heute derselbe sein, denn er kann sich nicht ändern. Die Bibel sagt, er ist derselbe, derselbe. Derselbe gestern, heute und für immer. Nun, im ersten Johannes oder im ersten Kapitel des Johannes finden wir es heraus. Hier ist, was der Schreiber sagte, vom Heiligen Geist inspiriert, schrieb er dies. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Darf ich das mal aufschlüsseln? Im Anfang war der Ewige. Er war nicht einmal Gott. Gott, unser englisches Wort, Gott, ist ein Objekt der Anbetung. Aber es gab nichts, um ihn zu verehren. Er war einfach der Ewige. In ihm waren Attribute. Jeder weiß, was ein Attribut ist. Mit anderen Worten, in ihm waren seine Gedanken nur Gedanken. Das ist sein Attribut. Dann sein Wort. Und ein Gedanke ausgedrückt ist ein Wort. Im Anfang war das Wort. Bevor es überhaupt ausgedrückt wurde, war es ein Gedanke. Attribute. In diesen Gedanken war er Gott. Wahrscheinlich erschuf er zuerst die Engel. Dann wurde er angebetet. Er war Gott. Und in ihm waren also die Attribute, Vater zu sein, Sohn zu sein, Retter zu sein. Nichts verloren. Also musste etwas verloren gehen, sodass ein Weg dafür geschaffen werden musste, um Heiler zu sein. Nichts krank. Also musste etwas krank werden, damit er es heilen konnte. Das ist nur eine Darstellung seiner Eigenschaften. Und nun denkt daran, wenn ihr jemals das ewige Leben hattet oder jemals haben werdet, dann hattet ihr es damals mit ihm. Seht, ihr hattet es mit ihm, denn Jesus kam und Jesus war der Erlöser. Etwas zu erlösen bedeutet, es von dort zurückzubringen, wo es hergekommen oder hingegangen ist. Es zu erlösen, es zurückzubringen und du, die Art, wie du aussiehst, wer du bist, wie du heißt, das war Gottes Gedanke vor Grundlegung der Welt. Und Jesus kam nicht, um das Ganze zu retten. Er wollte es, aber er kam, um diejenigen zu erlösen, zurückzubringen, die in seinen Gedanken waren vor dem Anfang. Das ist der Grund. Er war das fleischgewordene Wort, seht ihr? Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Das Wort, Gottes Gedanken, wie er es tun würde, drückte er in Jesus Christus aus. Er war Gott, der zu Materie wurde. Nun, wo du jetzt bist, musst du sterben, denn du bist noch. Das ist wie bei einem Schnappschuss. Du bist das Negativ. Jedes Negativ muss in die Dunkelkammer gehen, durch Säuren, um das Bild zu entwickeln, damit man sieht, was es ist. Wir sind jetzt in der ausgedrückten Vorstellung von ihm. Es ist das Negativ. Ist aufgenommen worden, wir sind das menschliche Leben. Aber wir müssen in die Dunkelkammer gehen, hinunter ins Grab, um durch die Entwicklung zu gehen, um im Bild wieder herauszukommen. Oh mei, für immer jung. All das Alter und all die Mängel und alles wird weggenommen werden. Dann sind wir erlöst. Gottes Attribute, richtig zurück. Gott materiell mit Christus in der Gemeinde. Genau wie der Mann und seine Frau. Das ist richtig. Christus und die Braut. Denn es erlöst zurück. Sein Denken und sein Denken wird ausgedrückt. Nun sagt ihr, das hat aber lang gedauert. Nicht für Gott. Wir sind endlich. Wir müssen uns nur beeilen. Ich habe nachgedacht, als ich Jeffersonville verließ und mit 30 Meilen pro Stunde nach Birmingham fuhr, an einem Tag und ein wenig in der Nacht, und ich dachte, das macht mir nicht so viel aus. Aber was, wenn eine kleine Ameise versuchen würde, das zu schaffen? Was es für sie bedeuten würde? Siehst du, sie könnte es in Tausenden von Leben nicht schaffen. Aber es bedeutet mir nicht nichts, sondern viel. Was ist mit einem Flugzeug? Was ist mit einem Jet? Dann ein Astronaut? Und was ist dann mit Gott? Seht ihr, Jesus wurde erst gestern Nachmittag gekreuzigt, in Gottes Zeit, wenn er Zeit hat. 1000 Jahre sind nur ein Tag bei Gott, wie es war. Das ist nicht einmal das, nur wie es war, ein Tag. Das ist also nicht nur eine knappe Woche gewesen, wenn man es ihm als Zeit anrechnen will. Die ganze Zeit seit dem Beginn der Schöpfung einfach mal ausrechnen. Gott mit seinen Gedanken, das wird materiell, und das bringt uns dann zusammen mit dem ewigen Leben. Und das ewige Leben, davon gibt es nur eine Form. Das ist Gott. Und dann ist es Gott, der sich in seiner Gemeinde ausdrückt, wie Gott sich in seinem Sohn ausdrückt. Es ist derselbe Gott die ganze Zeit. Gott über uns, Gott mit uns, Gott in uns, bringt die ganze Sache genau richtig zurück. Und jetzt? Im Anfang war das Wort. Wenn wir nun darüber sprechen würden, wer die Welt richten wird, warum würde man, jemand würde sagen, Ich hörte eine katholische Person sagen, Gott wird die Welt durch die katholische Gemeinde richten. Wenn er das tut, welche katholische Gemeinde? Seht ihr, es gibt so viele verschiedene von ihnen, die orthodoxe, die griechische, die römische oder welche auch immer. Nach welcher katholischen Gemeinde wird er die Welt richten? Nun, wenn er sie nach der katholischen Gemeinde richtet, dann sind die Protestanten raus. Wenn er sie nach der protestantischen Gemeinde richtet, ist die katholische draußen. Wenn er es nach den Methodisten richtet, sind die Baptisten draußen. Nun, ihr sagt, Moment mal, die sind alle... Oh nein, erinnert euch, am Anfang war die einzige Stärkung, die Gott Adam und Eva gab, hinter seinem Wort zu bleiben. Und einfach nicht zu... Satan hat nicht gesagt, dass es nicht so war. Er hat nur eine kleine Passage davon falsch zitiert. Und wenn eine kleine Passage all den Ärger, die Krankheit, den Kummer und die Sorgen verursacht hat, dann wird uns eine kleine Passage davon abhalten. Gott wird die Welt nicht nach einer bestimmten Gruppe richten. Er wird die Welt durch Jesus Christus richten. Und Christus ist das Wort. Er ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Er ist also das ausgesprochene Wort Gottes in jedem Zeitalter. Er macht ihn zu demselben gestern, heute und für immer. Identifizierte sich am Anfang mit den Propheten. Nun erinnert euch, die Propheten sind diejenigen, durch die der Herr spricht. Und nun beachtet, er identifizierte sich mit den Menschen von Anfang an, vom Anbeginn der Zeit. Er hatte schon immer einen Weg, Dinge zu tun, und er ändert seinen Weg nie. Das ist der Grund, warum ich seinem Wort glauben kann. Wenn Gott jemals auf den Plan gerufen wurde, um eine Handlung vorzunehmen und die Entscheidung, die Gott traf, als er auf den Schauplatz gerufen wurde, muss er jedes Mal, wenn er auf den Schauplatz gerufen wurde, auf dieselbe Weise handeln oder er hat von Anfang an falsch gehandelt. Andernfalls, wenn er gerufen wurde, um einen Menschen zu retten, hat er ihn auf einer bestimmten Grundlage gerettet. Und wenn er jemals gerufen wird, um einen anderen Menschen zu retten, muss er genauso handeln wie beim ersten Mal. Oder er hat falsch gehandelt, als er es beim ersten Mal tat. Wenn er jemals an den Schauplatz gerufen wurde, um einen Menschen zu heilen, und er hat ihn auf der Grundlage einer bestimmten Sache geheilt, wenn er jemals wieder gerufen wird, um zu heilen, muss er auf der gleichen Grundlage heilen, oder er hat falsch gehandelt. Und er ist unendlich, allgegenwärtig, allwissend. Er ist der unendliche Gott, also ändert er sich nicht. Nun, wir sind endlich. Wir können sagen, das ist richtig. Heute, morgen können wir etwas anderes empfinden. Wir können besser sein. Wir haben ein besseres, bauen bessere Häuser als vor 100 Jahren. Wir haben bessere Autos, als wir sie vor 20 Jahren hatten. Und wir haben bessere Transportmittel und was man sonst noch so alles machen kann. Wir sind besser, weil wir lernen. Aber Gott hat das nicht, weil er von Anfang an perfekt ist. Deshalb sind er und sein Wort dasselbe, also ist sein Wort perfekt. Wenn ihr das nicht glaubt, dann kommt niemals in die Gebetsreihe, denn das ist die einzige Grundlage, auf der ihr etwas annehmen könnt. Der Glaube kann sich nur auf etwas stützen, dessen er sich sicher ist, und der wirkliche, echte Glaube ruht auf dem ewigen Felsen von Gottes ewigem Wort. Er wankt nicht. Es bleibt genau dort, ungeachtet dessen. Apropos Fels von Gibraltar, das ist der Fels der Zeitalter, auf dem es steht. Das Wort kann sich niemals ändern und der Glaube ruht darauf. Er sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden niemals vergehen. Männer und Frauen, die es je zu etwas gebracht haben, waren Männer und Frauen, die das für die Wahrheit hielten. Und das ist die Wahrheit. Er, das Wort, ist die Wahrheit. Nun finden wir heraus, dass er am Anfang Gott so viel Wort auf jedes Zeitalter verteilte, auf jedes Zeitalter. Und dann, als es Zeit wurde, das Wort zu offenbaren, verpasst das nicht. Wenn die Zeit gekommen ist, dass das Wort offenbart wird, haben die Menschen es normalerweise so durcheinander gebracht, bis er einem Propheten erschienen ist. Sucht in der Heiligen Schrift, seht ihr? Und vergesst nicht, der unveränderliche Gott kann seine Wege nicht ändern. Er muss es jedes Mal gleich machen, unveränderlich. Lasst mich euch nur ein Beispiel geben. Als der Mensch fiel, sündigte und Gott aufgefordert wurde, ihn entweder ins Gericht zu werfen oder einen Ausweg für ihn zu schaffen, Gott fasste im Garten Eden einen Plan, um den Menschen zu retten, einen Weg. Und das war durch das vergossene Blut eines unschuldigen Menschen. Er hat ihn nie geändert. Wir haben versucht, Städte zu bauen, Türme zu errichten, zu erziehen, zu denominieren, aber es ist alles gescheitert. Gott kann dem Menschen nur in dem vergossenen Blut eines Unschuldigen begegnen. Er tat das im Garten Eden und hat es nie geändert. Und Gott ändert niemals seine Wege. Wenn er es doch tut, dann ist er endlich, so wie ich, wie du. Wir sagen, nun, ich lag dort falsch, aber ich werde diesmal richtig liegen. Nicht Gott. Er hat von vornherein recht. Er muss nichts ändern. Er gab das Versprechen und er ist Gott. Er bleibt dabei. Er war überzeugt, dass Gott in der Lage war, alles zu halten, was er versprochen hatte. Also nannte er alles, was dem Wort widersprach, als ob es nicht so wäre. Er ging einfach gleich weiter, gegen die wissenschaftlichen Beweise und gegen Gründe, gegen Hoffnung, gegen alles, was es gab. Gottes Wort kommt zuerst. Abraham sagte, lass alles andere falsch sein. Er wollte das Baby auf jeden Fall haben. Und so bekam er es, denn er glaubte es. Wir sehen also, dass der unveränderliche Gott immer das Gleiche tut. Beachtet, nur kurz, in der Geschichte der Zeit. Geht mit mir, nur für die nächsten paar Minuten. Lasst uns zurückgehen und es herausfinden. Im Anfang sprach er zu den Propheten, und das Wort des Herrn kam zu den Propheten. Und der Prophet, der in der Lage war, göttliche Dinge vorherzusagen, und es geschah so, war es seine Identifikation. Ein Prophet, Seher, bedeutet einer, der vorhersieht oder voraussagt und ist auch ein göttlicher Ausleger des geschriebenen Wortes. Jeder, der das weiß, der weiß, was ein Prophet bedeutet. Nun bedeutet das englische Wort Prophet, Prophet, ein Prediger, einfach jeder, der predigt. Aber ein Seher des Alten Testaments, der als Prophet bezeichnet wurde, er war derjenige, der Dinge voraussah. Er sagte, wenn einer unter euch ist, der geistlich ist, oder ein Prophet, dem will ich, der Herr, mich kundtun. Und wenn das, was er sagt, eintrifft, dann hört auf ihn. Wenn es aber nicht eintrifft, dann hört nicht auf diesen Propheten, denn er weissagt falsch. Aber wenn ich ihn gesandt habe, dann ist das mein Erkennungszeichen, wird das, was er sagt, in Erfüllung gehen. Er ist in der Welt geboren, bestimmt, von Gott vorherbestimmt, das zu tun. Denn alle Gaben und Berufungen sind ohne Reue. Sie sind von Gott vorherbestimmt. Bevor die Welt je begann, wusste er alles über jene. Er kannte jeden Floh, jede Fliege und wie viel Talg sie machen würde und wie oft sie mit den Augen zucken würde. Das ist unendlich, siehst du, unendlich. Das ist einfach, wenn es das nicht ist, dann ist er nicht unendlich. Er weiß alles und er ist allgegenwärtig und allwissend. Weil er allgegenwärtig ist, macht das allwissend, macht ihn allgegenwärtig. Er weiß alles, er wusste es, bevor die Welt begann. Er wusste, bevor die Welt begann, dass wir hier sitzen würden. Er wusste, wie oft ich meine Hände hoch und runter heben würde. Er wusste, welche Worte ich sagen würde. Er wusste, wie oft ihr mit den Augen schlagen würdet, was ihr denken würdet, bevor die Welt begann. Wovor haben wir Angst? Gott ist unser Vater. Das ist richtig. Er ist unser Vater. Wir haben keine Angst. Die Menschen haben nur ihren Glauben und ihr Vertrauen in ihn verloren. Und wir stellen fest, dass das eine Zeit lang geht und dann gibt es Worte, die Gott gesprochen hat, die sich erfüllen. Und dann geraten sie alle durcheinander. Und dann schickt Gott uns einen Propheten auf die Szene und dieser Prophet rechtfertigt das Wort für dieses Zeitalter. Immer. Geht durch die Kirchenzeitalter, die wir haben sollen, und seht, ob ihr euch nicht ein Bild macht von diesen Menschen in den Kirchenzeitaltern, wie wir sie sehen, seit den Aposteln. Nun beachtet das hier noch einmal. Gott sprach zu Noah und er war ein Prophet, sagte ihm, was kommen würde. Er prophezeite und es geschah. Und dann kam Josef. Josef, ein perfektes Beispiel, das war Christus in Josef. Warum? Merkt ihr, er wurde von seinem Vater geliebt, von seinen Brüdern verachtet, weil er ein Seher war. Sie hassten ihn ohne einen Grund. Der Mann konnte nicht anders. Was er war, war er. Und die anderen Brüder hassten ihn. Ein sehr guter Typ aus allen Zeiten. Immer wenn ein Seher auf den Plan tritt, hassen ihn die anderen. Aus dem gleichen Grund, wie sie es mit Josef taten. Er konnte es nicht verhindern. Er konnte ihre Träume deuten. Er hat sich nie geirrt. Er hat Dinge vorausgesagt. Er lag nie falsch. Und seine Brüder hassten ihn, ohne einen Grund. Und merkt euch, sein Leben war ein genaues Abbild Christi für uns. Sogar verkauft, fast für 30 Silberstücke, aus dem Graben herausgeholt und zur Rechten des Pharaos, des Herrschers der Welt an jenem Tag, gesetzt. Und jedes Mal, wenn er den Palast verließ, bliesen sie eine Trompete und sagten, alle Knie beugen sich, denn Josef kommt. Ein perfekter Typus für Christus im Millennium, wenn die Trompete ertönt und die, er wird hervorkommen und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird ihn bekennen. Nehmt zur Kenntnis, dass er in seinem Gefängnis ein Prophet war. Das war, als er verkauft und ins Gefängnis gesteckt wurde, wegen Potiphars Frau. Dann finden wir, dass dort der Schlächter und der Bäcker, sie hatten beide einen Traum. Und er deutete den Traum und einer war verloren und einer war gerettet. So war es auch bei Jesus am Kreuz. Genau, einer war verloren, einer wurde gerettet, als er in seinem Gefängnis war, an das Kreuz geheftet. Das ist ein perfektes Beispiel. Wir finden heraus, dass, als Moses auf die Szene kam, nun, Moses konnte, er konnte nicht im gleichen Geist oder auf die gleiche Weise kommen, mit der gleichen Botschaft, die Noah hatte. Es war ein anderes Zeitalter, um ein anderes Wort zu erfüllen. Gott sagte, dein Same wird in einem fremden Land wohnen, ein Knecht sein für 400 Jahre. Dann werde ich sie mit mächtiger Hand herausführen. Aber als Moses berufen wurde, brauchte 40 Jahre der Schulung, dann 40 Jahre, um alles wieder aus ihm herauszuholen. Dann rief ihn Gott durch das übernatürliche Licht, eine Feuersäule, die in einem brennenden Busch lag. Und er wusste mehr über Gott in 5 Minuten, als er in 40 Jahren gelernt hatte, weil er in seiner Gegenwart war. Das ist es, was ich... Wenn ein Mann in der Gegenwart Gottes ist, dann weiß er etwas. Er weiß etwas, nicht aus Büchern, er kann es nicht lernen. Man kann Gott nicht durch Bücher lernen. Bildung braucht... Du sagst, er hat einen Doktortitel, einen PhD. Das bringt ihn nur noch weiter von Gott weg, finde ich. Man lernt Gott nicht durch Bildung kennen. Du kennst Gott durch Glauben. Und man glaubt ihm. So lernt man Gott kennen. Und deshalb denke ich, dass unsere Versammlungen in der göttlichen Gegenwart Gottes den Glauben der Menschen anregen sollte, das zu wissen. Egal, was die Wissenschaft sagt, was die Ungläubigen sagen, Christus wurde zu euch, den Gläubigen, gesandt. Ihr habt ein Recht darauf, seine Gemeinschaft und seine Segnungen zu genießen und alles, wofür er gestorben ist. Da habt ihr es. Niemand hat das Recht, das Evangelium zu predigen, bevor er nicht dort hinten auf dem heiligen Sand in der Gegenwart der Feuersäule kniete und die Stimme Gottes zu sich sprechen gehört hat. Wisst ihr, die Religionen heute können das alles wegerklären. Dies geschah und das ist vorbei und dies war für ein anderes Zeitalter und das... Aber ein Mensch, der jemals Gott begegnet ist, von Angesicht zu Angesicht und mit ihm gesprochen hat, da gibt es keinen Wissenschaftler oder keinen Teufel oder irgendetwas anderes, kann auf diesen heiligen Boden kommen. Er war dort, wo er Gott begegnet ist, und er weiß, wovon er spricht, und braucht keinen anderen, der es ihm zu sagen versucht. Gott spricht in den Zeitaltern durch seine Propheten und identifiziert sich jedes Mal durch das Zeitalter, das kommt. Nun kam Jesus von Nazareth daher. Er war auch ein Prophet. Die Bibel sagte, er würde es tun. Deuteronomium 18, Vers 15, Mose sagte, der Herr, dein Gott, wird einen Propheten erwecken, der mir ähnlich ist, und auf ihn wird das Volk hören. Nun beachte, jedes Zeitalter, ganz Israel, das ganze Volk glaubte das, die Propheten, wenn sie als Propheten erkannt wurden. Hebräer 3. Kapitel. Im 1. Kapitel des Hebräerbriefs heißt es, Gott hat zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedene Weise zu den Vätern geredet, durch die Propheten. In diesen letzten Tagen durch seinen Sohn Jesus Christus. Ihr seht, durch seinen Sohn Jesus Christus. Beachtet, nie ändert sich sein Weg. Das Gleiche, immer die Beständigkeit von Gottes Wort. Gott hat nie ein System benutzt, hat nie eine Organisation benutzt, hat nie Gruppen benutzt. Er benutzt eine einzige Person. Wenn man Methodist, Baptist ist, ist das in Ordnung. Presbyterianer, Pfingstler, das ist gut. Aber Gott handelt mit jedem von euch als ein Individuum. Es geht um dich, nicht um deine Gemeinde. Du bist derjenige, der verantwortlich ist, nicht das, was deine Gemeinde sagt. Was Gott zu dir sagt, es muss mit dem Wort sein. Ja, Gott handelt mit Individuen. Das hat er schon immer getan. Die Propheten, es gibt keine Schule der Propheten. Das haben sie schon einmal versucht und sind gescheitert. Also finden sie es heraus, dass Ahab einen Haufen von ihnen da unten hatte. Aber Gott hatte auch einen, der hieß Micha, den alle anderen hassten. aber er hatte damals die Wahrheit. Er hatte die Wahrheit des Wortes, denn seine Prophezeiungen waren gemäß dem Wort. Das muss immer so sein. Der Prophet wird gesandt, um das für diesen Tag verheißene Wort zu rechtfertigen. Nun ist es genau so, dass sie Jesus nicht sahen. Das ist genau. Seht euch diese Menschen an, diese Pharisäer und Sadduzäer, Gelehrte, die wir heute nicht haben. Sie müssen aus einem bestimmten Stamm geboren sein, Levi. Ihre Urgroßväter waren Priester, und zwar durch und durch. Sie studierten das Wort Tag und Nacht. Aber als das Wort gerechtfertigt wurde, wussten sie es nicht. Seht ihr, sie hatten Traditionen. Jesus sagte, ihr mit euren Traditionen habt das Wort Gottes unwirksam gemacht. Er kam genau so, wie der Prophet es vorausgesagt hatte, aber sie hatten eine Tradition und das konnten sie nicht sehen. Dieses Baby wurde dort unten geboren, eine uneheliche Geburt und in einem Kuhstall. Wie kann das sein? Und dieser Kerl war auf keiner Schule gewesen. Er hatte keinen Ausweis, er hatte keine Karte der Gemeinschaft, er gehörte zu keiner Organisation. Sie wussten nicht, auf welcher Schule er war. Wie kann das etwas sein? Aber so war es. Sie sahen es nicht. Er sagte, die Werke, die ich tue, zeugen von mir. Forscht in der Schrift, denn in ihr glaubt ihr, das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die bezeugen und euch sagen, wer ich bin. Sie sind mein Zeugnis, die Schriften. Er sagte, wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt den Werken, die ich tue. Sie sagen euch, wer ich bin. Sie sagten, wir haben Moses. Wir glauben Moses. Er sagte, wenn ihr Moses glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat von mir geschrieben, seht ihr? Es war so dunkel und trotzdem konnten sie es nicht sehen. Ich frage mich, ob sich das nicht wiederholen könnte. Es wurde geweissagt, wisst ihr? Es wurde prophezeit dort. Du sagst, heutzutage? Oh ja, Übermütige, Hochmütige, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Abtrünnige, falsche Ankläger, Zügellose, Verächter des Guten, die eine Form der Frömmigkeit haben, aber ihre Kraft verleugnen. Von solchen wendet euch ab. Es ist prophezeit und alle Prophezeiungen müssen erfüllt werden. Ich frage mich, ob wir uns dieser Zeit nähern. Ich frage mich nur, ob wir das sind. Schauen wir uns ein wenig um und sehen, wie wohl wir uns in Zion fühlen. Nun finden wir es heraus. Sehen wir uns an, was Jesus war, als er kam. Er war das Wort. Er war absolut das Wort. Und das Wort ist immer korrigierend. Er korrigiert den Irrtum. Auch wenn der Irrtum es nicht glaubt, manchmal, aber das Wort korrigiert den Irrtum. Schaut euch Jesus an, mit gerade mal 12 Jahren, ein kleiner Junge, ungefähr so wie dieser Bursche, der hier schlafend sitzt, mit den Schienen an seinen Beinen. Jesus war ein kleiner Junge, etwa 12 Jahre alt, keine Aufzeichnung, wo er jemals zur Schule ging. Sie gingen aber hinauf zum Passafest und vielmehr zum Pfingstfest, und sie zogen hinauf zum Fest, Josef und Maria und die ganze Gemeinde von unten in der Stadt. Sie zogen hinauf nach Jerusalem, und nach einer 3-tägigen Reise vermuteten sie, dass er bei den Leuten und einigen der Verwandten dort war. Aber sie vermissten ihn. Sie gingen auf die Suche und er war nicht da. Sie gingen zurück nach Jerusalem und fanden ihn im Tempel, streitend mit den Priestern. Streiten mit diesen Menschen. Nehmt das zur Kenntnis, nicht um euch katholische Leute zu verletzen, aber ihr, die ihr Maria für eine Göttin oder eine Fürsprecherin haltet, seht hier. Sie gibt ein Zeugnis ab, seht, wie sie ihr eigenes Zeugnis vorteilt. Sie sagte, dein Vater und ich haben dich gesucht, mit Tränen. Seht, was sie tat, sie hat ihr eigenes Zeugnis vorteilt. Sie nannte Josef seinen Vater, aber seht, nur ein Kind, nur ein kleiner Junge, aber das Wort korrigiert immer den Irrtum. Er sagte, weißt du nicht, dass ich mich um die Angelegenheiten meines Vaters kümmern muss? Das Wort korrigierte den Irrtum spontan, seht ihr, es korrigierte ihn. Sie sagte, dein Vater und ich, Josef, direkt vor diesen Priestern, denen sie schon gesagt hatte, dass sie vom Heiligen Geist empfangen hatte. Und hier hatte sie bezeugt und Josef als seinen Vater identifiziert, ihr eigenes Zeugnis vorteilt. Aber seht, wie das Wort es aufhebt. Er war das Wort. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das Wort hob es auf, um den Fehler zu korrigieren. Wisst ihr nicht, dass ich um die Geschäfte meines Vaters besorgt sein muss? Wäre Josef sein Vater gewesen, wäre er unten in der Schreinerei gewesen, in seinem Geschäft. Aber das Geschäft seines Vaters war die Verurteilung dieser Organisationen und Dinge. und er verurteilte sie dort oben, wo er hingehörte. Er hatte eine Zeit dort, wo sie nicht einmal verstehen konnten, wie dieser Junge so etwas wissen konnte. Aber er war das Wort. Nie hat ein Mensch so gesprochen wie er. Was er sagte, hatte Autorität, es umzusetzen. Die Propheten hatten es auch, denn sie lebten in der Stunde. Er war alle Propheten in einem und sogar noch mehr, denn er war die Fülle des Wortes. Er war das ganze Wort. Die Propheten waren nur das Wort für dieses Zeitalter, aber er war das Wort für alle Zeitalter. Er war Gott selbst, der herabkam und sich in einem fleischlichen Körper manifestierte. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Sehen wir uns an, wie er sich selbst identifizierte. Als erstes, nachdem er aus der Wüste kam und mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Getauft von Johannes. Hier ist ein weiterer kleiner Gedanke, den ihr vielleicht aufschnappt, bevor ihr daran denkt. Wisst ihr, dass die Bibel sagt, das Wort kommt zum Propheten? Wenn es einen Propheten im Land gibt, muss das Wort zu ihm kommen. Sieh dir Johannes an. Er war ein Prophet. Der erste, den sie hatten. Siehst du? Und er war ein Wortprophet. Und während er dort stand und prophezeite, kam das Wort zu ihm im Wasser. Jesus war das Wort, ging direkt ins Wasser. Und Johannes sagte, ich habe das Bedürfnis, von dir getauft zu werden. Warum kommst du zu mir? Und er sagte, lass es so sein, denn so ist es uns beschieden, dass wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Warum? Da Johannes ein Prophet war und er das Wort war, wusste er, dass er das Opfer war, also musste das Opfer gewaschen werden, bevor es dargebracht wird. Also taufte er Jesus, indem er das Wort wusch, bevor es präsentiert wurde. Versteht ihr? Er taufte also. Er sagte, so soll es nun sein. Denn so ist es uns aufgetragen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und als er es ihm gestattete, stieg Jesus alsbald aus dem Wasser. Und siehe, der Himmel tat sich auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und er ging in die Wüste, wurde 40 Tage lang versucht und kam dann heraus. Lassen wir uns jetzt von seinem Wirken leiten. Wir sind in Johannes 1. Beobachten wir, was geschieht, und sehen wir, was er damals war. Dann können wir herausfinden, was er zu dieser Zeit war. Schaut euch ihn in den früheren Zeiten an. Jetzt sind wir in der Zeit von Jesus. Dann machen wir Schluss. Vielleicht machen wir morgen Abend weiter. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Hier kommt er aus der Wüste. Als erstes war da ein Mann namens Andreas. Er war auf dem Weg, um Johannes' Botschaft zu hören. Und Johannes begann zu sagen. Johannes wusste, dass er der Vorläufer des Messias sein würde, denn er hatte gesagt, wisst ihr, sein Vater war Priester, aber er folgte seinem Vater nie. Seine Arbeit war zu wichtig, um auf eine der theologischen Schulen zu gehen. Also ging er im Alter von 9 Jahren in die Wildnis. Er wusste, dass er das Zeichen sehen musste, das beweisen würde, wer der Messias war. Und er wusste es so sicher, er wusste um seine Berufung. Er war sich dessen so sicher, bis er mitten unter den Leuten stand und sagte, er ist jetzt mitten unter euch. Da steht einer mitten unter euch, den ihr nicht kennt. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Er sagte, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Und dann als erstes ging Jesus hinaus und er sah das Zeichen. Er sagte, ich sah das Zeichen und bin mir sicher, dass er es war. Und er taufte ihn. Und als Jesus, und zweifellos hatte Andreas seinem Bruder davon erzählt. Nun, sein Bruder war eine Art, Simon war einer dieser harten Typen, die nichts glauben wollten. Er sagte, ich weiß doch, was mein Vater mir gesagt hat. Er sagte, Sohn, eines Tages sagte er, weißt du, wir haben gefischt und wir haben Gott vertraut, dass er uns Fische gibt, um unsere Schulden zu bezahlen und etwas zu essen zu bekommen. Und sagte, viele Male mussten wir beten, lange bevor Mutter starb und so, dass er uns einen guten Fang an Fischen gibt, damit wir etwas zu essen haben. Und ich habe immer, wie jeder gute Hebräer, auf den kommenden Messias gewartet. Er sagte, jetzt werde ich alt und werde ihn wohl nicht mehr sehen. Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass kurz vor seinem Erscheinen alle möglichen falschen Dinge auftauchen werden. Seht ihr? Aber ich möchte, dass ihr wisst, dass wir dem Wort vertrauen müssen. Mose, unser Prophet, sagte uns, dass Gott, der Herr, einen Propheten erwecken würde. Nun haben wir seit Hunderten und Hunderten von Jahren keinen Propheten mehr gehabt. Aber wenn der Messias kommt, wird er als Prophet erkannt werden. Und ihr werdet ihn erkennen, denn er wird ein Prophet sein. Und dann predigte dieser Bursche, tat nichts anderes als predigen Johannes. Also konnte er, Simon, nicht mitmachen. So sagte er ihm, dass dieser eine, von dem er sprach, gekommen war, so dass er als Prophet identifiziert wurde. Siehe, dass er was geschehen war. So gingen Andreas und Simon eines Tages hinab und wuschen ihre Netze und gingen hinab, um Jesus zu sehen. Und als Simon kam und in seine Gegenwart hinauflief, sah Jesus ihn an und sagte: Dein Name ist Simon, und du bist der Sohn des Jonas. Das war's. Er wusste sofort, dass das fleischgewordene Wort war. Seht ihr, er wusste es. Warum? Hebräer 4. Kapitel 12. Vers, der allen Gelehrten bekannt ist. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und kann die Gedanken und Absichten der Herzen erkennen. Wie viele Leser wissen das? Die Versammlung sagt Amen. Richtig. Hebräer 4, Vers 12. Als er das sah, wusste er, dass er nicht nur ihn kannte, sondern auch seinen gottesfürchtigen alten Vater. Er wusste sofort, dass das der Messias war. Später wurden ihm die Schlüssel zum Königreich gegeben. Da stand ein Bursche mit dem Namen Philippus. Er hatte also einen Burschen, der mit ihm die Bibel studierte. Oh, seit vielen Jahren. Und das war ein Bursche namens Nathanael. Er wohnte etwa 15 Meilen entfernt, wenn man es auf der Karte nachschaut, wo er hinging, um den Hügel herum, um Nathanael zu finden. Und als er ihn fand, er war ein Hainmann. Er züchtete Oliven. Und er war da draußen in einem Hain und betete. Und natürlich hat Nathanael, nachdem Philippus Nathanael beten sah, wartete er wie ein Gentleman, bis er fertig gebetet hatte. Als er aufstand, sagte er: Sag, komm, sieh, wen wir gefunden haben. Jesus von Nazareth, den Sohn Josefs. Das ist der Messias, von dem wir reden. Oh, dann hörte er auf diesen Kerl. Er sagte: Nun, könnte aus so einem Haufen von Leuten etwas Gutes herauskommen? Und ich glaube, er gab ihm die beste Antwort, die man geben konnte. Er sagte: Komm und sieh. Bleib nicht zu Hause und kritisiert nicht. Komm und sieh es dir selbst an. Bringt euer Wort mit und lasset uns darin suchen und herausfinden, was es ist. Ihr wisst, was das Wort sagt, dass dieser Messias sein wird. Was er gestern war, ist er heute. Durchsucht das Wort, findet heraus, was er ist. Ob er eine Organisation ist, ob er eine Gruppe von Menschen ist. Was ist er? Seht ihr? So erfahren wir, dass sie um den Hügel herumgekommen sind. Und zweifellos erzählte Philippus ihm, was er gesagt hatte. Nun, dieser alte Fischer, der nicht genug Bildung hatte, um die Quittung zu unterschreiben, als er den Fisch bekam, er sagte ihm, wer er war, und sagte ihm, wer sein Vater war. Würde mich nicht wundern, wenn er dir nicht auch sagt, wer du bist, wenn du dort ankommst. Oh, mach weiter. Ich muss es sehen, sagte er. Ging direkt in seine Gegenwart, vielleicht so, Gebetsreihe, wo auch immer das war. Jesus hat für die Kranken gebetet. Und als Jesus ihn ansah, das erste Mal, dass er ihn sah, sagte er: Siehe, ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Er sagte: Rabbi, was Lehre bedeutet, wann hast du mich jemals gesehen? Das ist das erste Mal, dass ich dich sehe. Wann hast du mich je gesehen? Er sagte: Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Baum warst, habe ich dich gesehen. Oh, was für ein Auge! Beobachtet die Nachwirkungen. Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Dieser Mann kannte, sieh dir den Unterschied zwischen ihm und den Priestern da draußen an. Die Priester haben es nicht geglaubt. Und sie wussten, dass es passiert war, also mussten sie ihrer Gemeinde eine Antwort geben. Und wisst ihr, was sie sagten? Sie sagten: er ist ein Wahrsager. Er ist Beelzebub, der Teufel. Er ist ein Teufel. Und Jesus sagte: Ich vergebe euch das, denn das Sühnopfer war noch nicht vollbracht. Aber wenn der Heilige Geist kommt, also jetzt, und dasselbe tut, wird ein Wort dagegen nie vergeben werden, weder in dieser noch in der kommenden Welt. Ihr seht also, wo es uns hinwerfen würde, wenn wir dasselbe sehen würden, seht ihr? Nun gehen wir noch ein wenig weiter. Wir finden also heraus, dass es nur drei Klassen von Menschen auf der Erde gibt, drei Rassen. Das wissen wir. Das Volk von Ham, Sem und Japhet. Das ist der Jude, der Samariter und der Heide. Also der Samariter ist halb Jude und halb Nicht-Jude. Nun wissen wir, dass die Juden nach einem Messias suchten. Genau wie der Samariter. Aber wir Nicht-Juden waren Angelsachsen. Wir beteten Götzen an, trugen Keulen auf dem Rücken und waren Heiden. Wir haben nicht nach einem Messias gesucht und es wurde uns auch kein Messias gezeigt, nicht sein Zeichen. Wir sahen einen Mann wandeln, aber kein messianisches Zeichen. Aber da war Samaria. Als Jesus einmal auf dem Weg nach Jericho war, ging er um den Berg herum, musste durch Samaria gehen. Und er kam in eine Stadt namens Sichar. Es war um die Mittagszeit, vielleicht ein Ort in der Größenordnung von diesem hier. Und er ging zum Brunnen und setzte sich und schickte die Jünger hinaus, um Vorräte zu holen, Essen. Und während sie dort waren, kam eine Frau, eine junge Dame aus der Stadt, eine Art schlechter Ruf. Sie hatte zu viele Ehemänner. Sie kam raus zum Brunnen, sie konnte nicht mit den anderen Frauen kommen, denn das ist immer noch ein Brauch, dass sie sich nicht unter die Leute mischen dürfen. Also kam sie raus, um Wasser zu holen. Und als sie anfing, den Wassertopf an der Winde herunterzulassen, um das Wasser zu holen, hörte sie eine Männerstimme sagen, »Frau, bring mir etwas zu trinken.« Und sie sah sich um, und da war ein Jude. Er sah wohl etwas zu alt für sein Alter aus. Er sah vielleicht etwas älter aus, als er war. Wisst ihr, sie sagten dort in Johannes 6, »Du bist ein Mann, nicht älter als 50 Jahre,« und sagtest, »Du hast Abraham gesehen?« Wir wissen jetzt, dass du einen Teufel hast. Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Also aber er, seine Arbeit musste ihn vielleicht ein wenig erkraut aussehen lassen haben oder so ähnlich. Er war nur etwa 33, aber er sah ein wenig älter aus. Sie sagte, du sagst, du bist ein Jude und fragst mich, eine Frau aus Samaria? Wir haben Absonderungen. Es gibt nichts, was du, das können wir nicht tun. Das darfst du nicht, das sollst du nicht tun. Er sagte, aber wenn du wüsstest, mit wem du sprichst, würdest du mich um einen Trank bitten. Was hat er getan? Er führte ein Gespräch. Der Vater hatte ihn dorthin gesandt, aber er hatte... Hier war die Frau, das musste die Zeit sein. Also sprach er zu ihr, bis er ihren Geist erfasste. Seht ihr, das Wort erkennt den Gedanken, der am Herzen ist. Und er war das Wort. Wie viele glauben, dass er das Wort war? Versammlung sagt Amen. Sicher, seht ihr? Und das Wort erkennt die Gedanken im Herzen, seht ihr? Er sagte, fand heraus, was ihr Problem war. Wir wissen alle, was es war, zu viele Ehemänner. Er sagte, hole deinen Mann und komme her. Sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sagte, du hast die Wahrheit gesagt. Du hattest 5 und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht deiner. Sieh dir die kleine Frau an, seht? Sie war aus Gottes Gedanken gefallen. Sie konnte erlöst werden. Sie war ein Untertan. Sie hatte eine Vertretung im Himmel. Sie kehrte um. Seht den Unterschied zwischen ihr und den Predigern, ihren Priestern. Als die Prediger das sahen, sagten sie, der Mann ist ein Wahrsager. Sie kannten das Wort nicht. Sieh, was sie sagte. Wir wissen es. Herr, du musst ein Prophet sein. Wir haben seit Hunderten von Jahren keinen mehr gehabt. Und wir wissen, wenn der Messias kommt, wird er genau das tun. Oh Mann, sie könnte Birmingham etwas lehren. Sie könnte dem Rest der Welt etwas beibringen. Jawohl, sie könnte diesen theologischen Seminaren etwas beibringen, seht ihr? Gestern, heute und für immer. Schaut, Herr, ich erkenne, dass du ein Prophet bist, seht ihr? Er las die Gedanken, die in ihrem Herzen waren. Sie sagte, du musst ein Prophet sein. Wir wissen es, wir Samariter, wir suchen nach ihm. Es wird ein Messias kommen. Wir haben seit 400 Jahren keinen Propheten mehr gehabt. Maleachi war unser letzter Prophet, und er sagte, es würde einen Vorläufer geben. Wir haben von ihm gehört, ein Mann unten am Jordan dort. Ich sende meinen Vorläufer vor mein Angesicht, um den Weg zu bereiten. Ich habe davon gehört, und wir suchen einen Messias, der kommt genau rechtzeitig. Er sagte, ich bin es, der zu euch spricht. Damit war die Sache erledigt. Sie ging in die Stadt und sagte, kommt, seht einen Mann, der mir die Dinge erzählt hat, die ich getan habe. Ist das nicht der Messias selbst? Meine Freunde, wir haben keine Zeit, das weiter auszuführen. Aber wenn das gestern der Messias war, ist er es auch heute. Denn er ist derselbe gestern und heute. Er ist gestorben, um eine Sühne zu leisten, um diese Dinge geschehen zu lassen, um euch die Vorrechte zu geben, aus dem zu schöpfen, was er für euch getan hat. Nun denkt daran, wenn ihr ein Sünder seid, wurdet ihr tatsächlich gerettet, als Jesus am Kreuz starb. Aber ihr müsst daran glauben und es als eure eigene, persönliche Errettung annehmen. Und wenn ihr krank seid, wurdet ihr geheilt, als Jesus für unsere Übertretungen verwundet wurde. Mit seinen Striemen wurdet ihr geheilt. Wenn er nun heute Abend hier stehen würde, mit diesem Anzug, den er mir gegeben hat, könnte es nicht, Wenn ihr sagen würdet, heile mich, Herr, könnte er es nicht tun? Er hat es bereits getan, seht ihr? Aber nun, was, wenn jemand von euch sagt, könnte Jesus dann heute Abend in Birmingham sein? Ja, er hat verheißen, dass er es tun würde. Wie würde er hier sein? In der Form von was? Der Heilige Geist. Das ist er. Derselbe gestern, heute und für immer. Er ist in der Gestalt des Heiligen Geistes. Nun wünschte ich, ich hätte Zeit, hier noch einen Gedanken einzubringen, aber das werde ich wahrscheinlich nicht. Lasst mich das machen, nur ganz schnell. Werdet ihr ein paar Minuten mit mir leiden? Gemeinde sagt Amen. Ich will nicht, dass ihr zu spät kommt und eure Busse verpasst. Jesus sagte im 16. oder 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums, wie es in den Tagen Lots war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohns sein. Hat er das gesagt? Gemeinde sagt Amen. Nun seht, was es war. Er las dieselbe Bibel wie wir. 1. Mose 22 oder 19, 20, gleich da drin. Beachtet, er las die gleiche Bibel. Achtet auf die Umgebung von Lot. Oh, was für eine sündige Nation war das. Was für ein sündiger Ort. Schaut, wo wir heute sind. Schaut, was er sagte. Ein sündiges und ehebrecherisches, böses, ehebrecherisches Geschlecht sucht nach einem Zeichen. Und sie werden es bekommen, das Zeichen des Jona, auferweckt von den Toten, oder auferweckt von so gut wie tot gewesen zu sein, im Bauch des Wals für 3 Tage und Nächte, Sohn des Menschen, das Zeichen der Auferstehung. Dieses ehebrecherische Geschlecht wird das Auferstehungszeichen empfangen. Nun sagte Jesus, wie es in den Tagen Lots war. Man beachte den Schauplatz. Da waren 2 Engel unter den Sodomitern, die predigten, 2 große Boten. Da war einer, der bei Abraham blieb, und die, die zu Sodom hinabgingen, die taten Zeichen. Durch was taten sie diese? Sie predigten das Evangelium und machten sie blind. Ihr eigenes Predigen machte die Leute blind. Wenn das kein moderner Billy Graham war, habe ich nie einen gesehen. In all den Zeitaltern gab es noch nie einen Boten, dessen Name auf Ham endete, für die Gemeinde. Wir hatten einen Moody, Senki, Finney, Knox, Calvin und so weiter, Billy Sunday, aber noch nie einen Ham bis zu diesem Zeitpunkt, H-A-M, Vater der Nationen. Es ist jetzt da, seht, da unten, seht euch die Umgebung von Sodom an. Und denkt daran, da war ein Mann, der dort oben bei ihnen wohnte, den Abraham Elohim, Gott, nannte. Achtet darauf, woran er erkannte, dass er Elohim war. Er sagte, Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Er sagte, sie ist im Zelt hinter dir, 100 Jahre alt. Er sagte, ich werde dich besuchen, gemäß der Verheißung, die ich dir gegeben habe, zur Zeit deines Lebens, das heißt in 28 Tagen. Ich schaue schon seit 25 Jahren, Sarah ist 90 und er ist 100. Ich werde dich besuchen, entsprechend der Zeit des Lebens. Und Sarah sprach, zu sich selbst, in dem Zelt. Er sagte, warum hat Sarah gelacht, dieses, im Zelt hinter mir? Abraham nannte ihn Elohim, Gott manifestiert in einem menschlichen Leib. Er aß ein Kalb, trank die Milch von der Kuh und aß Brot, Maiskuchen, und Gott manifestierte sich in Menschengestalt. Jesus sagte, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohns sein, wenn Gott sich wieder in Menschengestalt offenbaren wird. Und bedenkt, das war das letzte Zeichen. Abraham hatte Zeichen um Zeichen um Zeichen gesehen. Aber hier war Gott, dieses Mal manifestiert im Fleisch, und konnte erkennen, woran Sarah dachte hinter ihm. Er wusste, dass es das Wort war, denn das Wort erkennt die Gedanken im Herzen, seht ihr? Begreift ihr es? Hebt eure Hände, wenn ihr es versteht. Versammlung sagt Amen. Also gut, seht ihr? Das war das letzte Zeichen. Denkt daran, Abraham und seine Gruppe waren nicht in Sodom. Sie waren außerhalb von Sodom. Nicht da draußen in der konfessionellen Welt, da draußen, dort draußen. Seht ihr, was für ein Zeichen sie bekamen, eine großartige intellektuelle Botschaft? Aber seht, was für ein Zeichen die auserwählte Gemeinde bekam. Abraham. G-R-A-H-A-M sind 6 Buchstaben. Welt, die Zahl des Menschen. Der Mensch wurde am 6. Tag erschaffen. Er ist 6. Aber Abraham hat 7 Buchstaben. Seht ihr, die auserwählte Gemeinde zeichnet sich aus. Beachtet, sie bekamen das Zeichen, Gott manifestierte sich im Fleisch. Und Jesus sagte, siehe Lukas 17. Kapitel, es wird, wie es in den Tagen Sodoms war, so wird es bei der Ankunft des Menschensohns sein, wenn der Menschensohn offenbart wird. Und denkt daran, wenn der Menschensohn in diesen letzten Tagen seinem Volk offenbart wird, indem er selbst unter den Menschen wirkt. Johannes sagte in 14,12, die Werke, die ich tue, wird auch er tun. Und das ist uns verheißen, um wiederherzustellen. Jede Stimme hat eine Botschaft hinter sich. Und die Botschaft war, den originalen Glauben wiederherzustellen. Malachi 4, den Glauben der Väter und des Volkes wiederherstellen. Sie haben sich in allem Möglichen verrannt, aber den Glauben wiederherstellen. Die Botschaft der Stunde ist, zum Worte zurückkehren. Gott, der erinnert euch, wir suchen nach dem verheißenen Sohn und wir sind der Same Abrahams. Ist das richtig? Versammlung sagt Amen. Der königliche Same durch Christus. Und sie suchten nach einem verheißenen Sohn, Isaak. Und die königliche Saat, heute, wir suchen nach einem verheißenen Zeichen. Stimmt das? Amen. Der verheißene Sohn Gottes, der wiederkommt. Es gab alle möglichen Botschaften und alle möglichen Dinge, die Abraham gesehen hatte. Aber kurz vor dem verheißenen Sohn, dem letzten Zeichen, bevor die heidnische Welt zerstört wurde, war dies. Gott offenbarte sich in einem Menschen, der die Geheimnisse des Herzens kannte. Das ist nun das letzte Zeichen, das die Gemeinde und die geistliche Gemeinde bekommt. Das ist das letzte Zeichen, das die natürliche Gemeinde bekommt. Und die heidnische Welt wird zerstört, und sie ist jetzt schon bereit dafür. Die Erde bebt überall mit Erdbeben. Warum? Das erste Mal, dass ein Erdbeben die ganze Erde erschütterte, war am Karfreitag. Das letzte Mal erschütterte es sie an einem anderen Karfreitag. Weshalb bebte sie? Weil sie ihren Messias verworfen hatten. Warum bebte sie wieder? Sie haben dasselbe getan, seht ihr? Laodicea, das Zeitalter der Gemeinde. Jeder Gelehrte weiß, dass er draußen war, anklopfte, versuchte. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Bruder Branham klopft 5-mal an die Kanzel. Das einzige Zeitalter der Gemeinde, das ihn jemals völlig ausgeschlossen hat. Und das ökumenische Konzil, das ist genau das, was sie getan haben, um das Mahlzeichen des Tieres zu bilden und dort hineinzugehen. Nun, was ist es? Wie können zwei zusammen gehen, wenn sie sich nicht einig sind? Und indem sie das tun, haben sie das Wort wieder verworfen. Es ist außen vor. Sie können nicht einmal zusammenarbeiten, nirgendwo. Das ist genau richtig. O Gott, erbarme dich. Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und für immer. Lasst uns unsere Häupter beugen. Herr Gott, du gibst dich zu erkennen zu allen Zeiten, Gott. Du warst Gott zu verschiedenen Zeiten, der zu den Vätern gesprochen hat, durch die Propheten, in diesen letzten Tagen durch deinen Sohn Jesus Christus, den wir lieben und glauben und wissen, dass er dasselbe ist, gestern, heute und für immer, wie er verheißen hat. Nun, Vater, so eine wunderbare Menge feiner Glaube. Es ist leicht, zu ihnen zu sprechen. Aber, o Herr, möge dieser Glaube jetzt einfach hochkommen, einfach in einen anderen Zyklus eintreten, direkt aus dem menschlichen Denken heraustreten. Das haben sie schon gehört. Das haben sie von ihren Pastoren gelernt. Sie haben danach gesucht, jahrelang und immer wieder. Und nun beten wir, Vater, dass du uns heute Abend kundtust, dass du nicht tot bist, sondern dass du für immer lebst und unter deinem Volk lebst, wie die Lilie im Tal, unter all den anderen Blumen, die schönste Blume unter 10.000. Nun beten wir, o Lilie im Tal, dass du zu uns kommst heute Nacht. Mach dich unter uns bekannt, um dich in diesem Zeitalter zu erkennen. Denn es ist verheißen, dass in den letzten Tagen der Menschensohn sich offenbaren wird, wie Sodom und Gomorra, bevor der verheißene Sohn zu den Auserwählten kommt und das Verderben zu den Verworfenen. So bete ich, Vater, dass man dies versteht, und mögest du kommen und dein Wort halten, von dem ich weiß, dass du es tun wirst. In Jesu Namen. Amen. Ich glaube, Billy hat gesagt, er hat Karten verteilt. Ist das richtig? Hebt eure Hände, wenn ihr Karten bekommen habt. Was für ein Buchstabe steht darauf? Jemand sagt B. B. Ist in Ordnung. B. Lass uns jetzt ganz schnell... Ich werde euch etwas fragen. Wenn ihr jetzt ganz still sitzen würdet, bewegt euch nicht von der Stelle. Gebt uns nur 10 Minuten. Macht ihr das? Nur 10 Minuten. Wenn jeder für 10 Minuten ganz still sitzen würde, bleibt ruhig sitzen. In Ordnung. Fangen wir bei Nummer 1 an. Wer hat B Nummer 1? Jetzt ganz schnell. Hebt eure Hand. Wenn du es nicht kannst, der Mann lag auf einer Trage. Seht nach, was seine Gebetskartennummer ist. Ob es, seht ihr, habt ihr eine Gebetskarte? Du hast keine? Also gut, jemand sagt, es ist 4. In Ordnung. Nummer 1. Habe ich sie verpasst? Jemand sagt, hier. Oder vielleicht fangen wir woanders an. Also gut, jemand sagt, genau hier. Oh, das tut mir leid. Also gut, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Nummer 2, aufstehen, denn steh auf, wenn du ich deine Nummer aufrufe. 2, 1, 2, 3, 4. Jemand sagt, genau hier. 4, 5. Achtet jetzt auf eure Karte. 5. Kommt hierher und bildet eine kleine Reihe. 5, 6, 6, 7, 7. Wenn ihr jetzt nicht aufstehen könnt, soll jemand die Hand heben. Dann heben wir sie auf. In Ordnung. 7, 8, 8, 8, 7, 8. Jetzt sind wir gerade, wir sind wirklich in Überzeit. In Ordnung. Das ist in Ordnung. Lasst sie einfach da sitzen, bis wir bereit sind, sie zu rufen und stellt sie dann einfach in die Reihe, wo sie hingehört. In Ordnung. 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11. Bleibt also da stehen. In Ordnung. Wie viele hier haben keine Gebetskarte und sind krank? Hebt die Hände hoch. Gut, hebt eure Hände hoch. Wie viele hier kennen mich nicht? Hebt eure Hand. Die wissen, dass ich nichts über sie weiß, hebt die Hand. In Ordnung. Jetzt schaut her und glaubt. Ich seid alle sehr ehrfürchtig. Ein einziges Wort von ihm bedeutet mehr, als ich in 100 Leben sagen könnte. Seht ihr? Ich könnte das predigen. Wie viele glauben, dass das die Wahrheit ist? Versammlung sagt Amen. In Ordnung. Nun, wenn es die Wahrheit ist, ist Gott verpflichtet, wenn das sein Wort ist, seine Verheißung, ist er verpflichtet, es zu tun. Er ist verpflichtet, sein Wort zu bestätigen. Ist das richtig? Amen. Und wenn er es tut, werdet ihr es glauben? Amen. Du glaubst es? Nun, du kannst sagen, Jesus, ich schaue mich um und sehe ihn nirgends. Schau, was wäre, wenn ein Mann hier reinkäme, mit Narben an den Händen und Blut im Gesicht und so weiter? Jeder Heuchler könnte das tun. Und denkt daran, Jesus wird nicht so kommen. Wenn er in dieser Weise kommt, wird es keine Zeit mehr geben. Es wird keine Zeit mehr geben, wenn er in dieser Weise kommt. Aber warum würdet ihr wissen, dass er es war, wenn er käme? Weil er sich durch seinen Geist, sein Zeichen, sein Leben in ihnen ausweisen würde. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Erinnert euch daran und glaubt das von ganzem Herzen. Nun, das ist eure Gebetsreihe. Sind alle da? Ich weiß es nicht. 8 oder 10, also gut, das ist in Ordnung. Kommt her. Morgen Abend werden wir versuchen, mehr zu bekommen. Seid alle ganz ehrfürchtig. Jetzt lasst sie einfach kommen, einen nach dem anderen, wie sie kommen. Nun, erstens möchte ich, dass alle, die in dieser Gebetsreihe stehen, die wissen, dass ich sie nicht kenne, die kleine Gebetsreihe hier, die wissen, dass ich sie nicht kenne, ihre Hände heben. Die wissen, dass ich nichts über sie weiß, nichts von ihnen weiß, nicht weiß, was mit ihnen los ist, keine Ahnung von ihnen habe. In Ordnung. Nun seid ganz ehrfürchtig. Denkt daran, wo wir hier stehen. Das Wort wurde gelesen. Nun denkt daran, ich kann keinen Menschen heilen, kein anderer Mensch kann einen Menschen heilen. Aber euer Glaube an Christus ist es, der die Heilung bewirkt. Wenn er sich nun hier so zu erkennen geben würde, wie er es getan hat, sich so identifizieren würde, wie er es in den vergangenen Tagen getan hat, würdet ihr ihn daran erkennen? Versammlung sagt Amen. Das ist die einzige Art, wie er sich zu erkennen geben würde. Das ist der einzige Weg, wie er sich jemals identifiziert hat. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. So, hier ist nun eine Frau, genau wie in Johannes 4. Jesus traf eine Frau am Brunnen. Ich habe sie vor ein paar Minuten erwähnt. Hier ist ein Mann und eine Frau. Ich habe die Frau noch nie gesehen. Sie hat gerade ihre Hand gehoben. Das, ich habe sie nie gesehen und sie hat mich nie gesehen. Also sind wir uns völlig fremd. Sie hat gerade eine Gebetskarte bekommen und ihre Nummer wurde zufällig aufgerufen. Bist du... Die Schwester sagt, nein, du hast für mich in Hammond, Indiana, gebetet. Ich meine damit, dass du nichts über mein Privatleben weißt. Sie sagt, einmal in Hammond, Indiana, habe ich für sie gebetet. Aber sie sagte, über ihr Privatleben wüsste ich nichts. Ich wüsste nichts. Ich weiß nicht, wofür du hier bist, nichts. Natürlich gibt es hunderte von Menschen in Gebetsreihen, die ich vielleicht in Versammlungen war und so weiter. So. Aber ich meine, dass ich nicht weiß, Gott im Himmel weiß, diese Bibel über meinem Herzen, ich würde mich nie daran erinnern, dass jemand in der Ferne, so jemand, für den vielleicht vor Jahren gebetet wurde. Hammond, Indiana, das ist schon lange her. Vor 4 Jahren, als ich in Hammond, Indiana war. Vor 8 oder 10 Jahren. So, und jetzt, wenn der Herr Jesus mir nun offenbaren würde, weswegen du jetzt hier bist, dann würde Johannes 4 genau richtig sein. Was auch immer in deinem Herzen war, das Wort erkennt den Gedanken, der in deinem Herzen ist, so wie Jesus es mit der Frau am Brunnen tat. Würdest du das dann für wahr halten? Die Schwester sagt, ja. Würdest du? Würden die Zuhörer glauben, dass es wahr ist? Die Versammlung sagt, Amen. Nun ist hier meine Hand auf der Bibel, dass ich mich nicht an die Frau erinnere, keine Ahnung haben würde. Und sie hob auch ihre Hand, ich wüsste nicht, weswegen sie hier wäre. Sie sagte, sie hätte mich in Hammond, Indiana, gesehen. Das wäre, sie alle könnten dort gewesen sein, soviel ich weiß. Ich wüsste es nicht, einfach bei der Versammlung. Aber nun möge der Herr Jesus dies gewähren, wenn er will. Ich sage nicht, dass er es will. Jetzt nehme ich jeden Geist hier unter meine Kontrolle, im Namen Jesu Christi. Seid jetzt sehr ehrfürchtig. Wenn ihr nicht gläubig seid, würde ich euch nicht raten, im Gebäude zu bleiben. Denn Krankheiten gehen von einem zum anderen. Das wissen wir. Ebenso verhält es sich mit Bedrängnissen. Viele waren schon in Versammlungen und haben gesehen, dass das geschieht. Nun möchte ich einfach zu euch sprechen, wie unser Herr zu dieser Frau. Nun seht, ihr steht da und seid bedürftig. Und du bist wahrscheinlich ein Christ. Ich weiß nicht, ob du es bist. Er wird mir sagen, ob du es bist. Und dann, ich bin ein Christ. Jetzt sind es zwei, zusammen. Ein Mann und eine Frau. Und dann ist der Geist Gottes hier mit einer Gabe, um euch wissen zu lassen, worüber ihr mit ihm redet, was ihr sagt. Es könnte etwas Finanzielles sein. Es könnte häuslich sein. Ich habe keine Ahnung. Aber was auch immer es ist, ihr werdet wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht, wenn er es offenbart. Es ist ein Tumor. Wenn das richtig ist, hebe deine Hand. Glaubst du jetzt? Jetzt pass auf. Soll ich dir sagen, wo sich der Tumor befindet? Er ist in deinem Hals. Die Schwester sagt, ja. Wenn das stimmt, winke mit der Hand. Etwa so. Glaubst du jetzt? Jawohl. In Ordnung. Geh weiter und danke dem Herrn, dass du das glaubst. Komm, ich nehme an, wir sind uns fremd, Lady. Die Schwester sagt, ja. Wir kennen uns nicht. Aber Gott kennt uns beide. Glaubst du, dass Gott mir deinen Kummer offenbaren kann? Würde es dir helfen? Ja. Dich zum Glauben zu bewegen? Sei ganz ehrfürchtig. Ganz ehrfürchtig. Nun erinnert euch. Einmal gab es eine Frau, die keine Gebetskarte bekam. Wir würden es so sagen. Sie ging berührte den Saum seines Gewandes. Und als sie das tat, drehte sich Jesus um und sagte, wer hat mich berührt? Ist das richtig? Versammlung sagt Amen. Sie hatte ein Blutungsproblem. Sie sagte zu sich selbst, wenn ich diesen Mann berühren kann, werde ich gesund. Und sie berührte ihn. Und siehe, er sagte, wer hat mich berührt? Und sogar Petrus wies ihn zurecht und sagte, das hört sich an, als wärst du ein Irrer oder so. Er sagte, meine Güte, warum? Jeder berührt dich doch. Er sagte, ja, aber ich bin schwach geworden. Ich merke, dass Tugend von mir ging. Er drehte sich um und sah sich im Zuschauerfeld um, bis er diese Frau fand. Und er sagte ihr, was ihr Blutungsproblem war, dass sie geheilt wäre. Erinnert ihr euch daran? Versammlung sagt Amen. Nun sagte die Bibel, heute, das sollen uns die Geistlichen beantworten, ist er der Hohepriester, der vom Gefühl unserer Schwachheit berührt werden kann. Ist das richtig? Prediger und Versammlung sagen Amen. Du nimmst einfach von ihm. Sagt, Herr Gott, dieser Prediger kennt mich nicht. Lass mich dein Gewand berühren. Würdest du durch ihn sprechen? Wenn er dasselbe ist, gestern und für immer, wird er auch so handeln. Er ist jetzt in Menschengestalt, handelt und erlöst sein Volk. Betet jetzt einfach. Glaube von ganzem Herzen. Zweifelt nicht. Zweifelt nicht an einer Sache. Glaube an alles. Glaube einfach mit allem, was in euch ist. Glaube. Nun möchte ich nur ihren Geist kontaktieren, Lady, nur um mit dir zu sprechen. Glaubst du, dass diese Dinge wahr sind? Glaubst du, dass der Herr Jesus mir offenbaren könnte, weswegen du hier bist? Du hast auch einen Tumor. Das ist richtig. Glaubst du, dass er mir offenbaren kann, wo er sich befindet? Es ist in den weiblichen Drüsen. Die Schwester sagt ja. Und in welcher Drüse ist es? Es ist in der Gebärmutter. Das ist richtig. Ja. In Ordnung, glaube ich jetzt. Geh, glaube von ganzem Herzen. Nun, hier ist ein Mann. Einst kam ein Mann zu dem Herrn Jesus, und sein Name war Simon, und er wurde Petrus genannt. Jesus sagte ihm, wer er war und woher er kam, oder was davon. Wenn nun der Herr Jesus mir offenbaren kann, wozu du hier bist, wirst du das glauben? Du weißt, dass es die Wahrheit sein müsste, wenn, sofern du weißt, ob es die Wahrheit ist oder nicht. Aber du glaubst, dass ich sein Diener bin. Der Bruder sagt, das ist richtig, ich weiß es. Du weißt es. Ich danke dir, danke. Möge der Herr dir helfen, das von ganzem Herzen zu glauben. Es ist dieses kleine Ding hier. Ich habe nur versucht, es richtig hinzubekommen. Bruder Branham stellt das Mikrofon ein. Wenn du jetzt wieder in diese Richtung schaust. Ja, du solltest dich einer Operation wegen eines Bruchs stellen. Das ist richtig. Zudem ein Leistenbruch. Du hast einen Leistenbruch. Glaubst du, dass ich dir sagen kann, wer du bist? Glaubst du es? Du bist ein Pastor. Du bist ein Prediger, denn ich sehe dich auf der Kanzel. Dein Name ist Wallace. Der Bruder sagt, Glaube von ganzem Herzen. Glory, die Versammlung applaudiert. Gott segne dich. Das war vor 20 Jahren in Pensacola. Du meine Güte, nun gut, habe jetzt Vertrauen. Zweifle nicht, habe einfach Vertrauen. Glaube jetzt. Nun, wir sind uns gegenseitig fremd. Gott kennt uns beide. Glaubst du, dass Gott, der Herr, mir etwas über dich sagen kann, wozu du hier bist? Ich bin etwas in Hektik, weil die Leute so gedrängt stehen, verstehst du? Es ist, glaubst du, dass er mir etwas über dich offenbaren kann? Die Schwester sagt ja. Du glaubst es. Und du weißt, dass das Gefühl, das dich gerade überkam, nicht von mir sein kann. Das ist er. Ja. Es gibt dir ein echtes Gefühl, wie Süße, Demut. Das ist richtig. Und das, hast du jemals das Bild von diesem Licht gesehen? Ja. Das ist genau das, was dich jetzt gerade umgibt. Nun zieht sich die Lady von mir zurück. Sie leidet. Ich sehe sie, sie ist irgendwie gelähmt. Und sie hat Arthritis. Die Schwester sagt ja. Das ist richtig. Wenn das richtig ist, dann hebe deine Hand. Ja. Das ist richtig. Dann hast du auch ein Schilddrüsenproblem. Das ist richtig. Du leidest an der Schilddrüse. Das stimmt. Das ist wahr. Und dann hast du auch ein Herzleiden. Das sind Beschwerden des Herzens. Ja. Auch das ist wahr. Das ist wahr. Du bist nicht von hier. Du kommst aus einem anderen Land, wo es eine Menge... Du kommst von weit her. Du kommst aus Pennsylvania. Stimmt, bin ich. In Ordnung, dann komm her. Jetzt geh nach Hause und sei gesund. Jesus Christus heilte dich, machte dich gesund. Komm, hab jetzt Vertrauen. Zweifle nicht. Jetzt nicht. Beweg dich nicht. Bitte nicht. Nur noch ein kleines Stückchen. Wenn ihr mir nur noch einen geben würdet, gebt mir diesen Fall und dann hören wir auf. Wenn ihr mir nur diesen Fall überlasst. Nicht bewegen. Bitte nicht. Ich weiß, dass ich dich sehr lange aufhalte. Aber schau, du bist ein Geist und ich bin gerade in Kontakt mit jedem von euch. Seht, habt jetzt Vertrauen. Ich bin ein Fremder für euch. Ich kenne euch nicht. Christus kennt euch. Es kommt ständig ein Mann. Es ist ein grauhaariger Mann, der hier sitzt und Probleme mit seinen Knien hat. Glaubst du, dass Gott dich gesund macht, Herr, und dich heilt mit diesem Knieleiden? Und glaubst du, dass er dich gesund machen wird? Der Mann hinter dem Rollstuhl dort, wenn du mit ganzem Herzen glaubst, du leidest an einem Knieproblem. Erhebe deine Hand. In Ordnung. Du hast etwas berührt, nicht wahr? Du hast ihn berührt. Das ist richtig. Sage, nebenbei bemerkt, die Dame, die da neben dir sitzt, die helle Frau. Glaubst du mir, Schwester? Damit du erkennst, dass es von Gott kommt? Glaubst du mir, dass ich sein Prophet bin? Glaubst du mir? Das prallt an dem ab. Die Verstärkeranlage hat ein Auditoriumsecho. Du leidest an Blutdruck. Wenn das so ist, dann hebe die Hand. Gut, dann legt ihm auch die Hände auf, denn er hat es nicht so gut erwischt. Und dann glaubt ihr von ganzem Herzen und ihr werdet beide gesund. Was haben die beiden angefasst? Hier, das hat sich gerade eine Lady eingefangen. Sie sitzt hier hinten, hat den Kopf gesenkt und betet. Sie bittet den Herrn, sie zu heilen. Was sie ist? Sie leidet, sie sitzt ganz am Ende der Reihe dort. Sie hat einen Magendurchbruch, für den sie betet. und du glaubst, dass Gott dich heilen wird, Lady? Erheb deine Hand. Die kleine dunkelhaarige Frau mit der Brille, die darum betete, dass Gott sie heilen möge. Ich kenne sie nicht, habe sie nie in meinem Leben gesehen. Gott weiß das. Wenn ich ein Fremder für dich bin, winke mit der Hand, Lady. Das ist richtig. Ich weiß nichts über dich. Nun, du weißt, dass das wahr ist, nicht wahr? In Ordnung. Jesus Christus heilt dich, wenn du es glaubst. Da hinten ist eine Lady, sie sitzt direkt hinter dir. Sie betet auch. Folge einfach diesem Licht. Ja. Seht ihr nicht, dass das Licht genau dort hängt? Seht, seht. Jetzt seht, die Lady ist operiert worden. Aber sie möchte, dass Christus die Geschwülste an ihrem Arm entfernt. Glaubst du jetzt, dass er es tun wird? Ja, erhebe deine Hand. In Ordnung. Wenn du es glaubst, kannst du es haben. Hab einfach Vertrauen und zweifle nicht. Glaube. Nein, es sind zwei verschiedene Männer. Ich dachte, dieser Mann, es wird dieser Mann, der hier sitzt. Glaubst du, dass du hier richtig sitzt? Glaubst du von ganzem Herzen? Glaubst du, dass Gott dich von diesem Prostata-Leiden heilen wird und dich gesund macht? Du hast ein Prostata-Leiden. Wink mit der Hand, wenn das richtig ist. Ja, das ist richtig. Dein Glaube macht dich gesund. Jesus Christus hat dich geheilt. Ich habe den Mann noch nie im Leben gesehen. Siehst du nicht, dass er hier ist? Glaubt ihr nicht an ihn? Versammlung sagt Amen. Seht ihr nicht, dass er das ist? Nun wartet einen Moment, dass, oh ja, ich glaube nicht, dass er euch etwas über euch erzählt hat, oder? Glaubst du, dass er es tun kann? Glaubt ihr, dass ich es tun kann, durch seine Gnade und Macht? Wird es sein Versprechen sein? Du leidest unter etwas, das mit deinem Hals nicht stimmt. Du bist gestürzt, und das war's. Das ist richtig. Kehre jetzt zurück. Du wirst gesund werden. Jesus Christus macht dich gesund. Glaubt ihr? Glaubt ihr jetzt von ganzem Herzen? Versammlung sagt Amen. Also, wie viele Gläubige sind hier? Hebt eure Hand hoch. Überall im Gebäude. Hoch. In Ordnung. Glaubt. Und jetzt ganz schnell. Wir sind wirklich fast eine halbe Stunde über der Zeit. Du machst das jetzt sofort. Jesus sagte, glaubst du, dass er dasselbe ist, gestern, heute und für immer? Glaubst du, dass er versprochen hat, dies an diesem Tag zu tun? Glaubst du, dass dies das letzte Zeichen ist, das diese Gemeinde sehen wird, bevor das Kommen des Herrn geschieht? Glaubt ihr, dass wir kurz vor dem Ende stehen? Die ganze Schrift ist erfüllt, bereit für das Kommen des Sohnes? Nun sagte Jesus, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Nun legt eure Hände auf jemanden, der direkt neben euch steht. Nun, ihr seid ein Gläubiger. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn er sein Wort hält, dies zu tun, wird er auch sein Wort halten, das zu tun. Jetzt betet ihr für die Person neben euch. Sie betet für sie. Seht ihr? Jetzt betet ihr nicht für euch selbst. Ihr betet für die Person. Sie betet für dich. Lasst uns alle den Kopf senken, während wir beten. Himmlischer Vater, wir sind dankbar, den auferstandenen Messias zu sehen. 1900 Jahre lang gab es alle möglichen Theologien und Bewegungen, und doch hast du in der Dunkelheit all dessen versprochen, dass du in den letzten Tagen hier erscheinen würdest, an diesem Tag hier in Sodom, und dass du dich den Kindern Abrahams, den Berufenen, den Auserwählten zu erkennen geben würdest. Und hier bist du heute Abend. Nach 1900 Jahren, du bist heute Abend genauso lebendig, wie du es warst, als du mit der Frau am Brunnen gesprochen hast. Es ist Gott, der sich im Fleisch manifestiert hat, jetzt im Fleisch seiner Braut. Denn die Braut und der Ehemann sind ein und dasselbe, ein Fleisch. Diese zwei sind eins. Und die Gemeinde wird zur Braut die ganze Zeit durch den Glauben an das Wort, so dass das Wort und die Gemeinde ein und dasselbe werden. Das Wort in der Gemeinde, das macht sie zur Braut. Das letzte Zeichen, Gott, der sich selbst identifiziert, das Wort in der Gemeinde. O Gott, diese Menschen, die sagen, dass sie glauben, legen sich gegenseitig die Hände auf. Sie beten. Schau herab von deiner Herrlichkeit, Herr. Wache, bestätige dein Wort. Du hast gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. O Gott, möge Satan heute Nacht seinen Einfluss auf ihren Glauben verlieren. Möge Gott kommen und sie wissen lassen, dass er sich hier unter uns identifiziert hat. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist jetzt hier bei uns, der identifizierte, auferstandene Jesus Christus, und gibt sich zu erkennen. Das erste Mal, dass er das seit 1900 Jahren getan hat. Und hier ist er heute Abend. Möge Satan seine Macht verlieren, der Unglaube schwinden und möge die Kraft des auferstandenen Christus in diese Menschen kommen und jeden einzelnen von ihnen heilen. Und wir werfen den Satan hinaus, im Namen von Jesus Christus. Möge er jetzt von diesen Menschen weggehen, damit sie alle gesund werden, während sie beten, einer für den anderen, mit aufgelegten Händen. Gewähre es im Namen Jesu Christi. Nun legt euch einfach die Hände gegenseitig auf. Glaubt jetzt. Lasst eure Köpfe gesenkt, eure Augen geschlossen. Glaubt. Es ist mir egal, wo ihr seid und was mit euch los ist. Das hat nicht das Geringste damit zu tun. Wenn Gott nach 1900 Jahren genau hier steht, sich identifiziert, von den Toten auferweckt und sterbliche Menschen nimmt und sich zeigt, der Messias in allen Zeitaltern, derselbe Messias, der dasselbe tut, durch dasselbe Zeichen. Er ist von den Toten auferstanden. Er hat versprochen, dass er es kurz vor seiner Wiederkunft in der Zerstörung der heidnischen Welt tun würde. Hier ist er. Wir werden in dieser Woche tiefer gehen, während wir weitergehen. Aber ihr, warum solltet ihr den Rest der Woche leiden, wenn ihr gleich jetzt geheilt werden könnt? Jemand hat euch die Hände aufgelegt. Euch. Ein Gläubiger hat euch die Hände aufgelegt. Er sagte diese Worte. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund. Sie werden gesund werden. Glaubt ihr das jetzt von ganzem Herzen? Versammlung sagt Amen. Wenn ihr es von ganzem Herzen glaubt und glaubt, dass Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, derjenige, der euch am Richterstuhl beurteilen wird, heute Abend in der Form und Person des Heiligen Geistes hier ist und sich durch dasselbe biblische Zeichen zu erkennen gibt, das er euch zu zeigen versprach und dass er lebendig ist, hier ist er. Wenn ihr das von ganzem Herzen glaubt und ihn als euren Heiler annehmt, dann fordere ich euch auf, in seinem Namen und durch seinen Namen, dass ihr jetzt aufsteht und eure Heilung im Namen von Jesus Christus von Nazareth annehmt. Steht auf, wenn ihr es glaubt. Steht auf, das ist fein. Menschen kommen aus Feldbetten, stehen aus Rollstühlen auf. Und das ist wunderbar. Und jetzt lobt ihn, Leute. Hebt eure Hände hoch. Jetzt ist es an der Zeit zu schreien und ihn zu loben. Glaubt ihr das? Das sind Menschen aus ihren Rollstühlen, aus ihren Betten und überall, die sich erheben. Lasst uns ihn loben. Hebt einfach eure Hände und preist ihn. Versammlung jubelt und lobt Gott.